Und?
Du musst dann immer irgendwas sagen, Patrick. Guck mal, meine Folge, die ich alleine aufgenommen habe, habe ich auch nichts gesagt. Und war das schlimm? Nee, ist keinem Schwanz aufgefallen.
Und war es schlimm, als ich dir ein schönes Liebeslied gesungen habe am Anfang?
Das ist immer so sinnentleert.
Sinnentleert? Ich fand's schön. Ich fand's schön.
Du hast mir ein Lied gesungen?
Ja.
War das für mich gedacht?
Ja, und zum Schluss auch nochmal.
Das hast du aber nicht gesagt,
ja? Hab ich gesagt.
Was weiß ich nicht mehr. Ich habe auch nur mit einem Ohr zugehört.
Siehste.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Hallo
und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, einem queeren Podcast aus Berlin.
Wir sind wieder zu zweit, juhu.
Kann man das glauben? Ich bin's gar nicht mehr gewohnt, Patrick. Wer bist du eigentlich?
Ja.
Wer ist eigentlich der fremde Mann mit den rosa Haaren?
Die sind gar nicht mehr so rosa, oder?
Naja, so rosa-stichig.
Rosa-stichig, ja.
Ja.
Ja, ich habe auch gedacht, was sitzt denn von tätowierter?
Gut aussehender, sehr jugendlicher.
Verbrecher hier auf meiner Couch.
Mensch auf deinem Sofa.
Ja, breit gebaut und tätowiert, frisch aus dem Knast.
Ich muss ja sagen, dass deine Kissen, darf ich mal was zu deinen Kissen sagen?
Ja, du kannst auch gerne noch eins nehmen.
Die finde ich sehr, sehr schön. Nee, halt mal. Ich finde das auch farblich sehr, sehr schön.
Mhm, aber sie sind unbequem wieder.
Nö. Und ich finde auch, dass die tatsächlich ein bisschen bequemer sind als deine furchtbaren Holzkissen, die du vorher da hattest.
Ja.
Wo das Holz drin war, das auf der Couch lag, was angeblich so gut riechen würde, was nie niemand gerochen hatte.
Ja, dazu muss man erzählen, in einer alten Folge hatten wir das schon mal besprochen, da kamen Holzspäne aus meinen Kissen raus.
Man muss dazu sagen, Patrick hat sich ein neues Sofa gekauft. Das ist ein neues Sofa, sauteuer. Naja, egal, aber für mich ist das neu. Sauteuer war das Sofa. Und ich habe immer gedacht, wenn ich da drauf gesessen hatte, das ist sau unbequem.
Ja,
der kauft sich ja so ein scheiß Sofa. Und dann hat Patrick irgendwann aber gesagt, er war zu geizig, um dich die großen Rückenkissen dazu zu kaufen. Dann denke ich mir, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wie so vieles in deinem Leben, Patrick.
Mhm. Ein Kissen kostet 400 Euro.
Ah ja, Patrick, wenn du die für 8000 Euro ein Sofa kaufst, dann kaufst du dir halt auch noch die vier Kissen dazu.
Ja, das habe ich nicht gemacht. Und jetzt gibt's die nicht mehr. Aber jetzt habe ich die schönen bunten und die sind auch bequem.
Die sind schön. Sind die aus Schweden?
Ja. Mhm. Die sind schön, aus den schwedischen.
So samtig. Ich finde die Farbkombination, die Farbauswahl ist sehr gelungen, Patrick. Ja. Ist man von dir auch gar nicht gewohnt. Ich musste feuern.
Genau.
Ich musste rausfeuern. Du merkst doch schon, ich hab Bedarf.
Ja.
Ich habe letzte Woche schon gesagt, es ist total komisch, wenn du nicht dabei bist, habe ich gar keine für Chippe zu nehmen.
Ja.
Ja, das ist doof.
Mhm.
Ja.
Mhm. Gut.
Ja.
Ja. Aber bevor wir anfangen, hey, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Flo und ich waren gemeinsam daten.
Wie geil ist das denn? Fernsehen.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen. Mutti hat sich dieses Mal Unterstützung mitgenommen im Fernsehen, um zu daten.
Mhm. Ja. Oder ich habe dich mitgenommen zum daten.
Oder so rum, ja. Du hast Mutti mitgenommen zum...
Und wir sind beide bei Take Me Out Boys, Boys, Boys. Bei der zweiten Staffel kann man ja nicht sagen, oder? Ist das zweite Mal, wo das
Staffel... Ja, so schon eine Staffel. Also es sind zwar nur zwei Folgen, aber es ist eine Staffel. Ja, genau.
Ja, und ihr werdet uns sehen, wie wir daten.
Wie wir buzzern.
Wie wir buzzern, wie wir Menschen... Verurteilen, wollte ich schon sagen. Aber judgen heißt ja verurteilen.
Nee, wir haben niemanden verurteilt.
Wir haben
niemanden
verurteilt.
Ich finde, ja, auch das. Ich finde ja, es ist immer so müßig zu sagen, vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Ich fand es letztes Jahr schon toll. Ich habe es ja geguckt letztes Jahr. Ich fand das total witzig. Ich fand beim letzten Mal, fand ich teilweise die Kommentare und Antworten, die sie so gegeben hat, das fand ich so ein bisschen harsch manchmal.
Mhm.
Aber mein Gott, so sind die Leute halt, ne? Wenn man immer 30 Schwuletten dahin stellt, kann es schon mal abgehen. Und ich fand es bei uns dieses Mal ein bisschen, es war witzig und es war auch so shady und es war nicht so harsch manchmal.
Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und die Menschen, mit denen wir dort waren, die ganzen Jungs, das war so toll und ich muss wirklich nochmal an alle, die das jetzt hören, von den Jungs, die mit dabei waren, können wir nur sagen.
Kannst du mal Prankito grüßen?
Ja.
Der guckt das nämlich, er hört es nämlich immer. Liebe Grüße an Prankito.
Könnte mal folgen.
Ganz toller.
Genau.
Ganz toller.
Könnte
ja,
mal folgen.
Also und man denkt ja immer, die Leute denken ja immer, wenn so eine Show dann kommt oder wenn sowas aufgezeichnet wird und man stellt da irgendwie, wir waren ja mehr als 30, weil es gibt ja immer noch Kandidaten, die nachrücken, weil ja immer, einer geht ja immer mit, hat ja ein Date quasi, ne? Und das wäre halt so ein so eine Schlangengrube. Überhaupt kein Meter.
Das war richtig.
Das war
schön.
So witzig. Wir haben so tolle Leute. Ich kann jetzt überhaupt gar nicht sagen, ob der überhaupt einer dabei war bei den ganzen, der irgendwie unsympathisch war. Ich fand die alle total toll.
Ja.
Natürlich an manche mehr, manche weniger, aber da war kein einziger dabei, wo ich sagen würde, der ging gar nicht.
Ja.
Das war wirklich, ich habe mich auch total an meine Prinz Charming-Zeit zurückerinnert, weil das genau das Gleiche war.
Ja. Und ich bin danach, sind wir zu Hause wieder angekommen und habe ich dir eine Nachricht geschrieben, wo ich dachte, irgendwie vermisse ich schon. Wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht jetzt mit den Menschen und ich kann dich jetzt viel mehr verstehen, wenn du sagst, wenn du dann wirklich bei Prinz Charming bist und dann wirklich mit den Menschen 2 Wochen, was weiß ich wie lange, zusammen im Haus bist, dass du dann dieses Gefühl, das wir hatten schon nach den Tagen, die wir dort waren.
Ja.
Also, auf jeden Fall guckt
es
euch an.
Ja, es ist ja mal Eigenlob, stimmt ja immer, ne? Aber ich weiß auch nie, was sie im Endeffekt dann noch im Fernsehen zeigen.
Ja,
aber ich habe selten so gelacht wie an den 2 Tagen. Es war wirklich witzig.
Ja.
Es war wirklich witzig.
Naja, und dann können wir vielleicht unsere neue Freunde vorstellen.
Ja, vielleicht haben wir die Lieben unseres Lebens gefunden, man weiß es ja nicht.
Ja,
ne?
Deshalb müsst ihr einschalten. Ich glaube, das kommt auf RTL. Wir machen jetzt RTL. Mal Hashtag Werbung.
Ja.
Und am 13.11. und am 20.11. jeweils um 22.15 Uhr.
Kommt jeweils eine Folge. Und wenn man möchte, kommt das noch auch schon die Woche vorher, am 6. Mhm. Nämlich bei TV Now schon.
Und am 13., wenn ihr das habt.
Genau.
Und wenn ihr uns seht und ja, darüber posten möchtet, taggt uns, taggt Stadtland Schwul. Wir freuen uns immer.
Ja.
Alles für den Kanalverkehr. Ja. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, wollen wir erstmal sagen, was die Folge heute ist.
Es ist ja so ein bisschen ein schweres Thema. Ne? Ja. Wir haben ja manchmal auch schwere Themen und heute ist wieder so ein Tag, wo es so ein schweres Thema gibt, obwohl ich es ja gar nicht so schwer finde, weil ich finde, wir machen uns ja alle Gedanken darum. Heute geht es um
Sterben.
Um
Tod
und Trauer. Das ist ja was uns alle irgendwie beschäftigt, ne?
Mhm.
Und was ja immer auch so ein Tabuthema ist. Aber wir fangen gar nicht an, wir fangen erst mit unserem Social Media Post der Woche an, ne?
Oder? Genau, damit fangen wir an.
Ja.
Von A
bis Z.
Stadt,
Land,
Social
Media.
Ja. Wow. Also ich war ja krank und
Ja.
Und dann hängt man ja viel am Telefon ab.
Ja.
Und guckt sich Stories an. Ich habe jetzt für mich entdeckt, dass es so Videos gibt, also die Reels, und dass man dann einfach nur noch hochscrollen muss und dann kommt der eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen.
Hast du das jetzt erst gelernt, Patrick?
Ja, habe ich jetzt erst gelernt. Und ich habe eins gefunden, und zwar ist es eine Frau, die kann halt ganz geile Sachen machen. Also die fängt einmal mit einem Stäbchen, fängt die ein Handy, dann kann sie irgendwie gefüllte Gläser, wie heißt denn das, wenn da drunter eine
Tischdecke?
Eine Tischdecke ist, dass man das wegzieht, dass sie stehen bleiben. Dann schießt er einmal das Handy auf den Boden, das rutscht dann lang. Und da gibt es einen Typ, der das halt nachmacht und dann auch macht, aber der failt halt immer, aber da schneidet es so zusammen, dass es halt funktioniert. Und es ist schwer zu erklären, ich werde es aber posten. Der Channel, ich kann es nicht sagen, der heißt Bob Witz. Und ich fand es super lustig, weil mir geht es oftmals auch so, wenn ich irgendetwas sehe und probiere etwas zu machen, dann zeigt man sozusagen
Fake it till you make
it. Genau, fake it till you make it. Und das habe ich gedacht, das passt so zu mir. So.
Wie mein Gesicht.
Ja, man probiert's, aber es funktioniert nicht. Und dann faked man es irgendwie und zeigt dann so das Produkt am Ende. Und das machen wir irgendwie alle.
Und das findest du jetzt witzig?
Ich finde es super lustig. Echt? Weil dieser Typ, findest du das nicht lustig?
Nee.
Wir haben so einen anderen Humor.
Nee.
Wie er das dann probiert nachzumachen. Und dann siehst du wirklich, er hat gefailed, aber dann plötzlich hat er es in der Hand. Das Handy.
Mhm.
Ich fand es sehr gut. Gut. Deshalb dachte ich, das
Patrick, ist mein wenn Social- du glücklich bist, bin ich es auch.
Genau, das ist mein Social Media Post der Woche.
Das ist schön.
Genau, was Lustiges.
Mhm. Heute ist bei mir alles, weil das Thema war ja auch so ein bisschen meine Idee, ne, mit dem Sterben und so, weil. Ja.
Als du krank warst.
Als ich krank war, genau, ging es bei mir. Nicht, dass ich dachte, weil ich dachte, ich muss sterben, aber irgendwie hat es mich beschäftigt die ganze Zeit. Und das hat angefangen. Das kann ich dir jetzt nicht zeigen, das zeige ich dir nachher. Das hat angefangen, kennst du das, wenn man, mir ging es auch bei Instagram, ich habe das mit dem Swipen, mache ich aber immer, und dann kommen irgendwelche witzigen Videos und irgendwann kommt so ein Video, was dich total irgendwie beschäftigt und was total was mit dir macht, emotional. Ja. Kennst du das?
Also
das sind nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden, aber irgendwas ist in dem Video, was in dir auslöst. Und das bei mir war das ein Video, und zwar ist das aus der Serie Brothers and Sisters.
Das habe
ich noch nie vorher gehört. Da gibt es irgendwie 7 Staffeln. Wie heißt die Ellie McBeal-Schauspielerin?
Ah, okay.
Calista Flockhart heißt sie doch, ne? Genau, die spielt da mit. Habe ich mal so ein bisschen, aber es ist eigentlich relativ uninteressant.
Okay.
Egal. Aber aus dieser Serie gibt es so einen 5-Sekunden-Clip, wo so ein Mann was sagt. Und also man sieht das Gegenüber nicht.
Mhm.
Das könnte jetzt zum Beispiel seine Freundin sein oder sein Freund. Das könnte aber auch seine Familie sein, weil es halt die Brothers and Sisters. Auf jeden Fall sagt der halt auf Englisch, dass er weint und er sagt was. Und das kann ich jetzt aber nicht, will ich das gar nicht groß vorwegnehmen. Das ist nachher wieder Thema in der Folge. Aber er sagt was mich total beschäftigt hat und was mich total abgeholt hat irgendwo. Und so hat das bei mir angefangen, dass ich mir um Sterben und Tod Gedanken gemacht habe. Und so fing das an. So ganz, aber es hat eigentlich damit, das Video an sich hat mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Aber trotzdem hat es was in mir ausgelöst.
Und dieses Video ist jetzt dein Social Media
genau.
Post der Woche.
Genau, und ich poste das dann nachher.
Okay.
Ja, kann man sich angucken. Gut. Also ich weiß auch gar nicht, wie der Schauspiel heißt. Ich, kennst du das, wenn das so ein Video ist, was dich so mitnimmt?
Ja, also dieses Video, das ich mir angeguckt habe, das war halt so lustig, weil ich habe mich selber so drin entdeckt. Mir ging es ja genauso. Und eigentlich ist es so banal, du findest es gar nicht lustig. Aber weil ich glaube, wenn du... Wenn irgendetwas präsent ist in deinem Leben und es holt dich irgendwie ab, weil du an einem bestimmten Platz stehst, dann hat es nochmal eine andere Bedeutung.
Ich zeig's dir mal. Warte.
Okay, ich habe das Video gesehen.
Ja.
Ich bin gespannt, was du nachher dazu
ja.
zu erzählen hast.
Ja.
Ja, und weißt du,
ist so Geheimnis, so geheimnisvoll alles.
Ja.
Ist eigentlich gar nicht geheimnisvoll. Ich habe keinen Bock, es selber zu erzählen.
Ja, jetzt müssen einfach die Leute die Folge sich anhören und müssen nachher auch auf unseren Instagram.
Also ihr könnt jetzt schon, wenn ihr wollt, jetzt schon zum Social Media Post wechseln und euch das jetzt schon mal angucken.
Ja.
Dann wisst ihr nämlich nachher, was ich rede.
Genau, eigentlich ist eigentlich ein super Tipp. Okay, ja. Dann sind wir fertig mit unserem Social Media Post der Woche.
Toll.
Zur heutigen Folge gibt es eine Triggerwarnung. Wie ihr schon gehört habt, sprechen wir über Sterben, Tod und Trauer. Wir werden auch über Suizid sprechen. Und auch nochmal der Hinweis hier, wenn ihr depressiv seid oder Suizidgedanken habt, es gibt ganz viele Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Ihr seid nicht alleine, man kann euch helfen.
Wie fangen wir an mit dem Thema?
Ich würde gern erstmal sagen, warum wir das eigentlich machen oder warum ich mir darüber Gedanken
genau.
gemacht
du,
habe.
Genau, du, das war ja deine Idee und ich habe dann gesagt, ja, ich habe da Lust zu, lass uns mal gucken,
also
was da zusammenkommt.
Also der Auslöser war wirklich dieses Video tatsächlich, weil ich, es ist ja allgemein bekannt, meine Mutter ist ja vor 20 Jahren gestorben.
Ja.
Und die hatte ja Krebs. Und das Thema beschäftigt mich natürlich oder begleitet mich schon seitdem eigentlich immer mal wieder. Und es ist mal präsenter und weniger präsent. Und dann ist es durch dieses Video, keine Ahnung warum, was es mir ausgelöst hat, oder ich weiß, was es ausgelöst hat, bin ich drauf gekommen und habe mir dann, als ich dann so krank war, da macht man ja, da habe ich PlayStation gespielt, da habe ich keinen Bock mehr, dann habe ich irgendwie, im Fernsehen kam nichts und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich so rumgegoogelt, irgendwie kam ich da drauf, dass es eine Dokumentation bei der ARD, es gibt ganz viele über dieses Thema übrigens, beim WDR und bei der ARD und keine Ahnung, bei den Öffentlich-Rechtlichen, gibt es ganz viele, aber eine habe ich dann, auf die bin ich gestoßen und zwar heißt die Pauline, der Tod und das Leben.
Okay.
Und dabei geht es um ein kleines Mädchen, die ist 4 Jahre alt und die hat einen bösartigen Hirntumor, der wird diagnostiziert. Und dann denkt man immer gleich so, oioi, das ist natürlich ein schweres Thema. Und es ist auch tatsächlich, diese Dokumentation ist auch schon harter Tobak, es sind 3 Teile. Und es geht darum in der Dokumentation, also quasi die begleiten quasi die Familie, das ist eine junge Familie, das sind die Eltern und die hat auch eine ältere Schwester, die ist glaube ich 6 oder 5, also die ist unwesentlich älter als Pauline. Und die wird dann quasi begleitet in der Zeit, wo die halt krank ist. Und man weiß ja generell, so ein Hirntumor, ein bösartiger, da ist ja, das wächst und die Symptome, die dadurch entstehen im Gehirn, das ist natürlich, was da auf die Familie zukam.
Ja.
Und die begleiten die quasi die ganze Zeit, bis das Mädchen, das ist ja kein Spoiler, aber das ist ja irgendwann gestorben. Und darum geht es in der Dokumentation. Es geht darum tatsächlich um das Sterben, um den Tod an sich und auch um die Trauer danach. Also wie geht denn die Familie damit um? Und dadurch habe ich noch ganz viel andere geguckt, aber ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, also mir tat es total gut, mal sowas zu gucken, weil ich habe das früher irgendwie nie so gemacht, mir sowas anzugucken, um zu sehen, wie andere Menschen mit sowas umgehen. Weil ich war ja in einer ähnlichen Situation. Ich hatte natürlich kein kleines Kind. Ich finde, bei Kindern ist nochmal eine Spur schärfer, wenn Kinder so krank werden.
Ja.
Aber im Grunde genommen ging es mir so mit meiner Mama genauso. Und da habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht. Da habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht ums Sterben. Ich habe mir ganz viele Gedanken drüber gemacht, was ist Tod, was bedeutet das für mich, was wäre das bei mir jetzt oder wie würde es mir gehen, wenn ich nicht so eine Diagnose bekommen würde. Und wie gehen denn Menschen mit Trauer um? Und das sieht man in der Doku eigentlich ganz gut, wie die Schwester damit umgeht, wie die Mutter damit umgeht. Das sind nämlich, und der Papa, das sind nämlich völlig unterschiedliche Arten, wie die mit Trauer umgehen.
Okay.
Und das ist eine super, super interessante Doku. Das sind, wie gesagt, 3 Teile. Da dauert eine Episode, glaube ich, eine halbe Stunde. So.
Okay.
Aber es ist super interessant. Ist natürlich, wie gesagt, harter Stoff, ne? Ist natürlich auch oft traurig und wenn man halt auch sieht, ne, wie es dem Mädchen geht und so. Aber so bin ich auf die Idee gekommen, die Folge zu machen, weil es einfach auch noch ein Tabuthema ist, finde ich.
Ja, stimmt. Wer redet schon gerne über Tod?
Und es ist ja, glaube ich, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass es ja uns fast allen so geht, dass wir uns ja alle mehr oder weniger viel Gedanken drum machen, finde ich, oder?
Ja, und was, glaube ich, auch wichtig ist, du lebst ja erst, oder das Leben ist ja erst was wert, weil du weißt, du stirbst irgendwann, du bist den Tod.
Ja.
Weil dann ist das Leben ja erst lebenswert. Würde es den Tod nicht geben, dann, weißt du, was würde es für einen Sinn machen?
Mhm. Ja.
Und wenn man das sich mal so überlegt, so, wir brauchen den Tod, um leben zu können, das ist echt
und ich habe dann
sehr philosophisch.
Genau, und ich habe dann, es ist wirklich philosophisch, eigentlich bin ich ja überhaupt nicht philosophisch, aber da schon, ich habe dann irgendwo so einen tollen Satz gelesen von so einem Autor, der ein Buch drüber geschrieben hat, der hat gesagt, es ist viel schlimmer, nicht über den Tod zu reden, als über den Tod zu reden, weil es uns ja alle, wir müssen ja alle irgendwann sterben. Das ist das Einzige, was wir uns alle teilen, dass wir alle irgendwann sterben müssen.
Ja.
Und deshalb machen wir das heute.
Ja. Weißt du, dass das auch aus dem Buddhismus kommt? Und zwar ist es in Bhutan, und die sagen in ihrer Religion, in der buddhistischen Religion, dass man jeden Tag 5-mal sich mit dem Tod auseinandersetzen muss, dann hat man erst vollkommene Glücklichkeit.
Naja.
Und da gibt es eine App dazu.
Ich hatte von der Religion schon wieder nichts, aber ja.
Ja, aber die sagen halt, du musst dich auseinandersetzen.
Ich finde das immer so, das muss man. Ich glaube, es geht vielen Menschen, wie es mir ging, dass man Phasen im Leben hat, warum auch immer, die einen auf das Thema bringen. Und dann macht man sich in dem Moment vielleicht ein bisschen intensiver Gedanken drum. Ich glaube, das ist im Endeffekt, weil wenn es mir gut geht, und so mich habe immer meinen eigenen Tod 5-mal, weil es wieder ein bisschen schräg. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen damit beschäftigen und gar nicht so sehr im Sinne von, dass sie trauern oder dass ihnen schlecht geht, sondern einfach nur, dass sie sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen wollen.
Ja. Die sagen halt in diesem Bhutan, dass man sich halt mit dem Tod beschäftigen soll, weil in anderen Religionen oder so ist ja eher, man schiebt es eher weg und man sollte eher den Tod mit reinbringen ins alltägliche Leben, anstatt es einfach so wegzudrücken. Ja. Weißt du, macht ja auch Sinn.
Ja.
Und die sagen.
Aber da brauche ich jetzt keine Religion dafür, die mir das sagt.
Ja, aber das ist halt, weißt du, Buddhismus ist ja schon sehr philosophisch auch und ist ja eher so, das Ganze ist jetzt nicht so, weißt du, wie Bibel und du musst das und das machen. Das gibt es ja beim Buddhismus gar nicht. Mhm. Und da gibt es sogar eine App dazu, die heißt We Croak. Mhm. Und da kriegst du immer einen kleinen Reminder geschickt, 5-mal am Tag.
Oh, will man das wirklich
haben? So eine
das
kleine,
ist doch total schräg. Also das finde ich total schräg.
Für so eine kleine Situation. Und da stehen dann halt immer irgendwelche philosophischen Texte dazu oder einfach so kleine
Sachen. Das wäre schon so doof jetzt. Das würde ich auch mal nicht machen wollen. Aber ja. Wenn es jemand mag, gerne.
Und ich kann mich erinnern, ich benutze die App nicht mehr, aber ich habe die immer noch, die muss man glaube ich kaufen, die kostet 1 Euro und habe das jetzt abgeschaltet, weil ich brauche nicht 5-mal am Tag eine Benachrichtigung zusammen. Das sagt dann halt immer, du wirst sterben, das ist der erste Satz, du wirst sterben und dann steht irgendein Satz dazu. Aber mir hat das damals echt geholfen, weil ich hatte so ein bisschen Schiss vorm Sterben und ich habe da drüber gelesen und habe mir dann runtergeladen. Es hat mir echt geholfen, dass ich halt nicht mehr so viel Schiss davor hatte.
Aber wie ist es denn, Betty? Hattest du schon mal Erfahrung mit dem Thema? Also ja, sei es mit Sterben, also ich meine, du bist ja noch hier, also tot bist du nicht, aber mit einem dieser drei Themen?
Ja.
Das ist ja irgendwie eins, ne? Also das ist jetzt nicht, dass es drei verschiedene Themen sind, das gehört ja zusammen, aber.
Ja, es wird sehr nah oder jetzt erzähle ich mal ein bisschen von mir. Es ist ja so, ich bin ja mit einem, vielleicht weiß ich nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, mit einem schweren Herzfehler geboren.
Mhm.
Und der wurde sehr spät erkannt. Also unser damaliger Dorf-, Wald- und Wiesenarzt hat die ganze Symptomatik.
Landarzt.
Und die ganzen Symptomatiken, die ich hatte, hat der einfach verschwiegen meiner Mutter. Und irgendwann war dann der Blutdruck so hoch, weil ich eine Aortenismusstenose hatte. Und dann bin ich wirklich, als ich dann der Brief kam von dem Landarzt zum Kinderarzt, bin ich dann gleich am nächsten Tag im Krankenhaus gelandet, bin da angekommen und die haben gesagt, es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin, weil einfach die Aorta komplett zu war und ich hätte die ersten 3 Jahre immer tot im Bett liegen können und hatte ein Herz von einem Megasportler, weil das musste ja total viel arbeiten und die Ärzte haben gesagt, das ist so ein Wunder, dass der Junge noch am Leben ist und das wusste ich gar nicht, weil es ein sehr, sehr ruhiges Kind und von daher bin ich da dem Tod von der Schippe gesprungen, so wenn man es überlegt. Und dann das zweite Mal war, ich hatte einen ganz schweren Autounfall mit 6 Jahren. Da wollte ich über die Straße gehen und ein Auto hat mich nicht gesehen und hat mich ungefähr mit so 50, 60 Stundenkilometer angefahren. Ich bin auf der Windschutzscheibe 10 Meter mitgefahren, über das Auto rübergerollt, mit dem Kopf auf den Boden angekommen, hatte mehrere Hirnblutungen, hatte einen offenen Oberschenkel-Halsbruch und es war auch so eine Phase, wo ich echt Schutzengel hatte, wo ich auch dem Tod von einer, von einer Schippe gesprungen ist. Das war das zweite Mal, wo ich sagen würde, ich bin mit dem Tod in Berührung gekommen und diese Herzoperation damals bei dieser Aortenismusstenose, da hat man so einen Plastikflicken drauf gemacht und der wächst ja nicht mit und deine ganzen Adern wachsen ja und mit 13 hat sich wieder eine Engstelle gebildet, dann musste das ausgetauscht werden, da haben die Ärzte wieder einen Fehler gemacht und haben die Adern waren dünner als dieses Plastikrohr, das sie da annähen wollten. Mhm. Und dann ist aus einer, keine Ahnung, vierstündigen Operation eine 20-stündige Operation geworden. Da ist meine ganze Aorta ganz gerissen und da bin ich auch vom Tod von der Schippe gesprungen, weil die dann, keine Ahnung, die mussten dann, die Extremitäten konnten sie nicht mehr mit Blut versorgen und es musste dann runtergeschalten werden. Das war auch so eine Situation, wo die Ärzte nachher gesagt haben, es war ganz schön knapp. Mhm. Weil bis die das dann an der Aorta, dann wird es immer mehr gerissen. Mhm. Ja, und das sind so meine Erlebnisse mit dem Tod, die ich hatte. Und ich bin sehr froh, am Leben zu sein. Und schätze es sehr, weil, na klar, als Kind, so mit diesem Dreijährigen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, so mit diesem 6 Jahre, das wurde mir halt im Nachhinein erzählt. Und jetzt so mit den 13 Jahren, da war mir das erste Mal bewusst. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich nicht so sehr Ärzten vertraue oder eher so auf der ängstlichen Seite bin, wenn es um Krankheiten geht. Weil das war schon so Trauma. Man ist 13 und man wacht auf und hat überall Schläuche. Und oh, das war ganz schlimm. Also ich konnte danach nicht atmen, die mussten eine Lunge nicht mehr beatmen und das war aber ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich halt schon immer Angst, so sterben und es könnte irgendwas passieren. Und ich war halt als Kind halt auch meine Eltern, wenn man sich vorstellt, immer in so einer Blase drin und du darfst das nicht und oh, und dann passiert vielleicht irgendwas und es war dann immer so tot, ganz, ganz schlimm. Und so bin ich von mir selber, ja, kann ich einfach erzählen, dass ich selber damit zu tun hatte und dann halt so, was halt passiert, wenn die Großeltern dann sterben, so. Oder mein Lieblingsonkel, mein Patenonkel ist gestorben und man begleitet dann oder sieht Menschen, wenn sie sterben, im Familienkreis, was dann auch nochmal richtig schwer ist. Und wie geht man damit um?
Also hattest du schon auch Angehörige also in deinem engsten Kreis, die dann gestorben sind, die du auch begleitet hast.
Quasi. Naja, jetzt bei der Familie nicht so, wenn das Oma oder sowas war, weil ich ja in Berlin lebe und die leben alle noch im Schwarzwald, aber bei einer sehr, sehr guten Freundin, da ist die Mutter gestorben und da war ich dann mit dabei und habe sie mit unterstützt und da war auch Krebs die Sache und wollte zu Hause sterben und da war es dann wirklich dann auch mit Sterbebegleitung und wir saßen dann auch zu zweit am Ende da und man geht durch den ganzen Prozess durch, bis dann wirklich der letzte Atemzug kam und dann, das war echt ein, es war sehr traurig, aber es war auch schön. Es war schön, dass wir es zu zweit gemacht hatten. Und wie wir das gemacht hatten dann auch. Und ich glaube, der Mensch, der gestorben ist, der ist auch gut gestorben. Und es war, glaube ich, ein gutes Verabschieden, so wie wir es gemacht haben. Aber es hat schon was mit mir gemacht. Ich glaube, ich habe sehr lange auch gebraucht, um wieder das zu verarbeiten einfach. Da war wirklich ein Mensch, der gestorben ist in deiner Anwesenheit. Und du warst da. Und ja, das war, kannst dich auch erinnern an die Frage damals. Total. Das war wirklich auch sehr schwer.
Total.
Und ja, das sind so meine Erlebnisse damit.
Ich würde nachher, wenn das für dich okay ist, ich würde dann nachher nochmal so ein bisschen nachfragen in den einzelnen Bereichen, wie du damit umgegangen bist.
Ich teile gerne, wenn ich damit Menschen helfen kann. Und bei dir mit deiner
Mama. Naja, ich habe das ja schon oft erzählt. Ja. Ne? Meine Mama hatte ja Krebs und werde dann nachher auch dann zwischendrin nochmal so ein paar Anekdoten erzählen davon. Aber es ist ja so, dass ja für mich war als Kind, ich war immer so ein Mama-Kind, das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Und ich war immer so, für mich war immer das Allerschlimmste, die allerschlimmste Vorstellung, dass die Mama irgendwann stirbt. Das war für mich das Allerschlimmste. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Auch selber, ich habe mir als Kind ja eh keine Gedanken um meinen eigenen Tod gemacht. Als Kind macht man sich ja keine Gedanken darüber. Aber auch da, auch als Adoleszent, ne, nachher auch nicht so wirklich, aber, und wenn das dann wirklich eintritt, was du da vorher immer so Angst hattest, das ist halt schon hart und was ja, und jetzt habt ihr ja hoffentlich das Video geguckt, was ich vorhin gepostet habe auf Social Media. Für mich war das so, dass meine Mutter und ich, wir waren so wie beste Freunde, das war, wir waren so eins, wir haben, waren immer voneinander da, also ich war immer da, so, wir haben uns, weil die Eltern haben sich ja getrennt, die Eltern, und wir waren halt so eins quasi. Und meine Mutter hatte mir nicht erzählt, dass sie krank ist. Ich wusste ja nicht. Das hat sie ja schon länger gewusst, dass sie krank ist. Sie ist ja nie zum Arzt gegangen. Aber sie hat es ja gemerkt. Du merkst ja, wenn was mit dir los ist, mit deinem Körper irgendwas nicht ist. Meine Mama hatte ja Hautkrebs, aber als es dann im Endeffekt, als sie im Krankenhaus dann war und das dann rauskam und sie die Untersuchungen hatte, hat man ja auf dem, die hat dann MRT gehabt mit Kontrastmittel und dann sieht man im MRT ist der Tumor weiß durchs Kontrastmittel. Ja. Und der damalige Chefarzt hat uns, mir, mein Papa dann, der war da mit, das MRT-Bild gezeigt und das war ein weißer Fleck. Krass. Also meine Mama hatte, die hatte Metastase in jedem Organ, in der Haut, überall. Und das hat die ja vorher gemerkt. Hat da aber nichts gesagt. Und deshalb hat mich das Video so mitgenommen, weil genau so habe ich mich gefühlt. Ich war, Und meine Mutter und ich, wir hatten uns zwar schon mal gestritten, aber wir hatten, aber so an sich war das immer ein gutes Verhältnis. Aber in der Zeit, wo meine Mutter, also in der Zeit, wo sie krank war für mich, wurde, bis sie gestorben ist. Am Schluss nicht mehr, aber die meiste Zeit haben wir uns nicht mehr verstanden. Wir haben uns nur gestritten. Wir haben uns die ganze Zeit, sobald ich im Krankenhaus war, haben wir angefangen zu streiten. Also ich hatte auch überhaupt gar keine Geduld und habe das mir, also nur gestritten. Wir haben nur die ganze Zeit nur gestritten. Im Nachhinein ist mir dann klar geworden, warum das so ist, weil ich mich selber so betrogen gefühlt habe. Ich habe mich so betrogen gefühlt in mein eigenes Leben, weil sie einfach nur zum Arzt gegangen ist und sie hat sich quasi dem Ganzen entzogen und hat quasi sich selber mir weggenommen. So habe ich mich gefühlt. Das war mein Gefühl. Ich hatte dann lange, lange Jahre, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe, dass das so war, weil wir ja früher nie gestritten haben und gerade in der Zeit so krass gestritten haben. Aber das war einfach mein Gefühl und ich konnte mich einfach auch nicht lösen.
Ja.
Ich konnte auch nicht benennen, warum das so war. In dem Moment, danach ja. Und dann habe ich dieses Video gesehen und habe gedacht, genau so habe ich mich in der Zeit gefühlt. Mhm. Dass ich habe mich so betrogen gefühlt und eigentlich von der Person, die ich am meisten geliebt habe und von der ich am meisten erwartet habe, was ja auch schon wieder nicht gut war eigentlich und so. Aber genauso habe ich mich gefühlt. Und deshalb habe ich mich da so hinkatapultiert gefühlt in diese Zeit. Und deshalb, so kam ich dann drauf, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich mich einfach interessiert habe, wie gehen andere Menschen denn in so Situationen damit um? War ich denn wirklich so speziell oder gibt es vielleicht anderen Menschen genauso wie mir oder wie ist das eigentlich? Und so kam ich da drauf. Und ja, das war der Grund, warum auch dieses Video jetzt.
Ja, du hast mir geschrieben und ich habe selber nochmal für mich gedacht, was habe ich für einen Bezug dazu? Und dann ist mir das eingefallen, weißt du, wenn du tagtäglich damit lebst und ich sage, was habe ich denn mit dem Tod zu tun? Da dachte ich so, ja, du bist selber schon mal dreimal hier von der Schippe gesprungen vom Tod, dann hast du auch schon Menschen irgendwie begleitet, aber das ist dir gar nicht so bewusst, dass du schon so Teil von dem Ganzen bist, weißt du, von meinem ganzen Leben und das dazugehört, dass ich gar nicht mehr das so gesondert sehe, wenn mir jetzt jemand sagt, was kannst du mir zu Tod erzählen?
Ja.
Und es hat auch echt ein bisschen gedauert, bis ich da drauf kam, weil ich dachte erst so, was soll ich denn darüber erzählen? Und dann habe ich angefangen, Research zu machen, dachte ich so, hey, fange ich doch mal bei mir an. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass wir doch alle und sicherlich jetzt auch bei unseren HörerInnen, wir doch irgendeine Situation sicherlich haben, in der ihr jetzt vielleicht denkt, krass, ja, mir geht's genauso. Also ich habe schon ganz viel Erfahrung damit gemacht.
Ja,
ja.
Genau darum geht's.
Ja.
Wollen wir mal ein bisschen anfangen?
Ja, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, vielleicht hilft es, mir hat es mal sehr geholfen, als ich so ein bisschen Angst hatte vorm Sterben, was eigentlich im Körper passiert. Ja.
Und ich habe gar nicht ganz kurz unterbrechen.
Ja.
Da habe ich wieder meinen Wikipedia-Eintrag davon zu lesen.
Ja.
Ich habe das nämlich vorbereitet, warte.
Ah, okay.
Obwohl, ich habe letztens auch wieder gelernt, dass irgendwie Wikipedia ja gar nicht so doll ist und dass man immer irgendwie noch mehr Querverweise und so, ich mache Wikipedia. Das ist ist ja jetzt kein Thema, wo man sagen muss, oh mein Gott, ne, kann Wikipedia groß Scheiß schreiben, ne? Also, Wikipedia sagt zu sterben. Sterben ist das Erlöschen der Organfunktionen eines Lebewesens, das zu seinem Tod führt. Der Beginn des Sterbens ist nicht eindeutig bestimmbar. Das Ende eines Sterbeprozesses wird mit dem Todeseintritt eingegrenzt, wobei auch dieser aufgrund der fehlenden einheitlichen Definition keinem genauen Zeitpunkt zugeordnet werden kann. Also so grob, ne?
Ja.
Das Sterben.
Sterben. Mhm. Also organisch passiert, die Blutversorgung konzentriert sich nur noch auf die wichtigen inneren Organe.
Ja.
Die Füße und die Hände werden dann kalt.
Ja.
Im Gesicht entsteht ein sogenanntes Todesdreieck und zwar von der Nase bis zu den Mundwinkeln. Und zwar ist es, weil die kleinen Gefäße nicht mehr durchblutet werden und die Muskeln durchschlaffen. Dann sieht es aus wie so ein weißes Dreieck.
Ja.
Dann die Atmung verändert sich. In der Lunge setzt sich zäher Schleim fest und das Abhusten fällt schwer. Sprich, wenn Menschen sterben, rasselt es immer so und es sind Röcheln. Und es beunruhigt oftmals die Angehörigen, die da sind, aber weniger die Sterbenden.
Also es ist generell so, dass das Sterben und das Atmen schwer fällt.
Genau, das ist wegen dem Schleim. Dann, der Körper verbraucht weniger Energie, das heißt, Hunger und Durst nehmen ab und der Körper trocknet sozusagen richtig aus.
Mhm.
Und weil der Körper austrocknet, werden endogene Opiate gebildet und diese wirken, na klar, schmerzlindernd. Opiate wissen wir ja. Und am Ende hört dann das Herz auf zu schlagen und ohne Sauerstoff sterben dann innerhalb von Minuten die Gehirnzellen ab und dann werden sogenannte Neurohormone ausgeschüttet und die fluten dann das Gehirn. Aber wie diese Neurohormone, wie das wirkt und wie man das wahrnimmt, das hat man noch nicht erforscht und das weiß man gar nicht. Ich finde es halt spannend, dass unser Gehirn dann damit wahrscheinlich dieses Sterben nicht so schlimm ist, ja, diese Opiate ausschüttet und auch diese Neurohormone. Und ich glaube, es gibt ja auch DMT, das ist ja dieses Hormon, das bei der Geburt und beim Tod, ich glaube, ausgeschüttet wird. Und es gibt ja, kann man, glaube ich, auch mittlerweile schon chemisch herstellen und ist ja auch eine Droge. Da gibt es auch einen Film dazu, irgendwie über DMT. Und ja, und ich glaube, das ist dann, was dann die Leute, wenn die dann sterben, wenn die dann irgendwie das weiße Licht sehen oder das Leben läuft an einem vorbei, weil ja dein Hirn arbeitet ja in den letzten Minuten nochmal so krass. Mm. Und das sind ja alle Synapsen, sind ja geflutet mit irgendwelchen Bildern. Mm. Deshalb kann ich mir das schon vorstellen, dass die Leute total dann irgendwelche Engeln sehen oder irgendwelche Sachen, weil du bist dann wahrscheinlich high as fuck.
Ja.
Ja. Okay. Das war das Körperliche.
Das ist der körperliche Sterbeprozess. Ja. Es gibt auch einen psychologischen Sterbeprozess, den hat die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross benannt.
Okay, die Ellie.
Das sind, genau, das sind fünf Phasen. Erstens ist das Leugnen. Der Kranke will die Tatsache, dass er nicht mehr lange zu leben hat, nicht wahrhaben. Er verdrängt die Nachricht, schreitet sie ab, glaubt vielleicht eine Verwechslung, hofft noch auf Rettung. Das hat meine Mutter bis im Krankenhaus hatte gemacht, quasi. Mhm. Also dieses völlige Verleugnen. Also dieses völlige nicht. Meine Mutter war dann so, dass meine Mutter war halt auch nie krank vorher. Ich hab meine Mutter nie erlebt, dass sie überhaupt eine Erkältung hatte. Die war nie krank, nix. Und dann hatte die sowas. Und das hat die einfach verleugnet. Komplett. Bis es nicht mehr ging, bis ins Krankenhaus musste. Dann kommt Zorn. Der Kranke begehrt gegen sein Schicksal auf, empfindet Zorn auf Gott, auf die Ärzte, auf alle, die weiterleben dürfen. Das kann sich auch in Aggressionen gegenüber den Angehörigen entladen. Ich muss dazu sagen, dass, wenn ich mit meiner Mutter gestritten habe, meine Mutter immer ganz ruhig war. Ich war laut.
Du warst laut.
Ich war laut.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Verhandeln. Der Kranke versucht, mit dem Schicksal zu verhandeln, legt Versprechen ab für den Fall, dass er noch eine Weile weiterleben darf.
Aber macht man das nicht alle auch mal so im Leben, dieses
Verhandeln? Ne, total. Aber halt, sie beschreibt es halt in diesem Sterbeprozess.
Ja, ja. Ne?
Also in dem quasi, wo du hörst, okay, ich habe eine Krankheit.
Schon wenn ich ab und zu krank bin oder irgendwas mit meinem Herz ist und ich merke, oh, jetzt gebe ich jetzt wieder extra Systolen, dann verhandle ich auch ein bisschen. Okay, wenn ich jetzt gesund bin, dann mache ich danach das und das.
Ja.
Also ich kenne das wirklich. Okay,
ja.
Weiter.
Depression ist der nächste Schritt. Der Kranke verliert die letzte Hoffnung. Er nimmt Abschied vom Leben, von Träumen, Zielen und Menschen, von allem, was ihm lieb und teuer ist. Er trauert um die Möglichkeiten und Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens verpasst hat. Er bereut Fehler.
Mhm. Da habe ich nachher nochmal etwas dazu.
Ja, okay. Ja. Und dann die letzte Stufe ist Akzeptanz. Im besten Fall, schreibt sie, nimmt der Betroffene sein Schicksal an und söhnt sich damit aus.
Okay.
Das ist der psychologische Sterbeprozess nach Elisabeth Kübler-Ross.
Okay.
Es ist natürlich jetzt alles sehr sachlich und sehr trocken, aber ich fand das schon wichtig, dass man es halt weiß, was da so vor sich geht.
Ich glaube, das ist gar nicht sachlich und trocken, weil es gibt unglaublich viele Menschen, die Angst haben vom Sterben. Und wenn wir das jetzt nochmal so sagen, mir hat es total geholfen zu wissen, was passiert wirklich in meinem Körper. Das nimmt mir die Angst nachher zu wissen, ich habe keine Schmerzen, ich bin da high wahrscheinlich, mein Hirn funktioniert so. Und ich habe da nicht so, wie man es vorstellt, irgendwelche krassen Gedanken oder so, weil es dann einfach okay ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon mal, so Fakten helfen auch Sicherheit zu schaffen und helfen auch Angst zu nehmen.
Ja.
Was ich dazu noch sagen möchte, wenn man stirbt, ist dieser Moment, wenn Sterben vorbei ist und man tot ist, da gab es einen Forscher, der hieß Duncan McDougall und es war ein US-amerikanischer Arzt irgendwo aus Massachusetts und der hat am frühen 20. Jahrhundert versucht, das Gewicht der Seele durch das Wiegen sterbender Patienten zu bestimmen.
Mhm.
Und zwar hat der sterbende Patienten auf so einer ganz feinen Waage draufgelegt und hat die dann gemessen, als sie noch gelebt haben und dann sozusagen, als sie gestorben sind. Und zwar hat er gemessen, dass zwischen 8 und 25 Gramm es immer ein Abfall war von dem Gewicht, sobald die tot waren. Und dann gab es halt so dieser durchschnittlich waren es immer 21 Gramm. Und der hat dann gesagt, wenn wir Menschen sterben, nehmen wir 21 Gramm ab, im Umkehrschluss müsste unsere Seele 21 Gramm wiegen. Und da gibt es auch in der Popkultur einen Film, den könnt ihr mal angucken, der ist richtig gut, der heißt 21 Grams. Der war mega und der beschäftigt sich auch damit, wie viel wiegt die Seele. Mhm. Jetzt kann ich sagen, das hat er dann auch noch probiert mit Hunden. Und als er es mit Hunden probiert hat, da hat sich nichts verändert vom Gewicht. Mhm. Dann hat er plötzlich gesagt, na, Hunde haben keine Seele.
Also es hört sich für mich alles ein bisschen nach Hollywood an.
Ja, aber dieses gibt's wirklich, also der hat es wirklich.
Also die Idee dahinter finde ich ganz schön.
Ja, die Idee ist super schön. Man hat dann aber in 70er Jahren festgestellt, als man diese Studie nochmal durchgeführt hat, dass wenn ein Mensch stirbt, dass du Feuchtigkeit noch abgibst. Mhm. Also irgendwelche Ausdünstungen.
Oder Ausscheidungen.
Ja, oder Ausscheidungen jetzt
nicht. Ja, doch, ist so.
Ich weiß, aber das wäre dann, die waren schon in der Wanne drin bei diesem Typen. Also okay. Die Ausscheidungen, wenn die gekackt oder gepullert haben, das blieb dann drin. Aber schon allein die Ausdünstungen oder durchs Atmen oder was über die Haut abgegeben wird, das sind sozusagen die 21 Gramm. Aber es ist schon spannend, die Idee zu haben, zu wissen, okay, gibt's eine Seele und wie viel wiegt die? Und ich glaube, für viele Jahre hat man auch wirklich gedacht, die Seele ist messbar.
Aber das ist ja auch eine schöne, ich finde es ja fast schon romantisch.
Ja.
Und philosophisch.
Deshalb, also guck dir mal den Film
an, Flo. Ich kenne den Film.
Du kennst den, fandst du den gut?
Ich kenne auch die Thematik. Ja. Ja, ich fand den gut.
Ich fand den auch gut.
Ich will sowas auch immer glauben. Das ist für mich so ein Film, weißt du, das ist für mich so ein Film wie Da Vinci Code.
Genau.
Ich will das alles glauben, genau. Was da ist, aber obwohl es völliger Schwachsinn ist.
Und ich habe ja immer, bin davon ausgegangen, dass das eigentlich stimmt mit dem 21 Grams.
Natürlich.
Und habe jetzt erst rausgefunden, nachdem ich mich da
durch die Recherche vor der Folge Patrick, ich zerstöre deine Träume.
Genau.
Ja.
Hat man rausgefunden, dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass die Seele gar nicht 21 Gramm hat. Und das ist so ein bisschen schade. Hat doch auch irgendwie etwas Vertrauliches zu wissen, ich habe eine Seele und die geht vielleicht
irgendwo hin. Das beschreiben ja auch ganz,
halt.
Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die das beschreiben, dass sich genau so Sachen, durch so Geschichten versuchen sich die Menschen den Tod und das Sterben für sich leichter zu machen. Auch dieses, kommen wir nachher noch dazu, das Leben nach dem Tod, da gibt's ja auch ganz viel, dass man Sachen, die man nicht verstehen kann, verstehbar zu machen, das ist sowas, glaube ich, einfach.
Ja.
Und das ist auch total okay, finde ich, wenn's ich will's ja auch glauben.
Ja.
Und ich will ja auch, dass es so ist.
Ja. Und weißt du, was ich dann auch in dem Rahmen noch geguckt habe, was eigentlich unsere Religionen sagen, was nach dem Tod passiert?
Ja, wir sind ja dabei beim Sterben. Wir sind ja der Tod.
Ach so, okay, wir sind ja gestorben, okay.
Ja,
aber jetzt bei mir sind die 21 Gramm weg. Okay, dann
jetzt
stimmt.
Schon.
Bei mir sind die noch da. Aber sozusagen, okay, wenn die 21 Gramm weg sind, dann sind die tot. Okay, dann sind wir jetzt beim Tod.
Nee, wir sind immer noch beim Sterben.
Wir sind immer noch beim Sterben. Okay, sorry.
Wir also sterben dann, noch, wir sind noch nicht tot.
Okay, oh mein Gott.
Ein Fact dazu, den ich auch rausgefunden habe, ist, was glaubst du, wo die meisten Menschen sterben wollen?
Wo zu Hause.
Was glaubst du, wo die meisten Menschen sterben?
In ihrem eigenen Bett.
Nee.
Ach so, nein, wo sie sterben?
Ja.
Im Krankenhaus.
Ja. Die meisten sterben im Krankenhaus, im Hospiz oder halt im Pflegeheim.
Ja.
Tatsächlich, das ist so. Aber der Wunsch ist bei den, gab es jetzt Prozentzahlen, aber die meisten Menschen würden gern zu Hause. Was ja auch total verständlich ist.
Würde ich aber auch.
Ja, total.
Ich würde auch zu Hause sterben wollen.
Total.
Und dann, dass ihr alle drumrum sitzt und dann haben wir ein schönes Teechen. So wie bei Philadelphia.
Ja.
Zum Beispiel. Tom Hanks stirbt.
Ja.
So fände ich es schön.
So stelle ich mir auch vor.
Ja.
Aber auch wieder so romantisch-philosophisch.
Ja.
Aber ja, so gut.
Das fände ich
auch
total
toll. Ja, aber auch das macht es ja, finde ich, auch nochmal einfacher, darüber nachzudenken und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie will ich denn sterben?
Ja.
Und wie soll ja schön sein im Kreise meiner Lieben.
Also in 80 Jahren, wenn ich dann mal in deinem Bett sitze oder du an meinem.
In 80 Jahren, bei den 120 Jahren.
Alter. Genau.
Ja.
Ja, dann können wir gemeinsam sterben. Also ich kann schon ein Teil von mir sein, muss ich jetzt sagen.
Ich überlege ich mir nochmal. Kann ich dir mal die Pfanne hauen, bevor du die Augen zumachst.
Okay.
Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du das auch schon mal erfahren hast, wie das ist, wenn man Menschen, die sterben, begleitet.
Ja.
Das hat ja was, man ist ja dann dabei. Und was war denn so in deiner Erfahrung, was hast du denn als Angehöriger, ich nenne dich einfach mal Angehöriger, was hast du denn gemacht, um den Menschen, die gestorben sind, das Sterben leichter zu machen?
Zum einen habe ich erstmal die Freundin, deren Mutter es war,
ja.
Die habe ich erstmal unterstützt.
Mhm.
So. Und wenn ich da war, habe ich einfach so normal alles gemacht wie vorher auch. Es war kein Thema. Ich habe na klar Dinge abgenommen, kochen. Wir haben Heidi Klum gemeinsam geguckt.
Mm.
Ich habe probiert so normal wie möglich, dass der Alltag dann, aber ich musste ja tagsüber arbeiten,
ja.
Und kam dann abends dann nach Hause und wir haben dann einfach schöne Dinge gemacht und haben gequatscht und haben viel geredet auch über Dinge. Haben auch geredet.
Habt ihr über den Tod geredet?
Ja, auch wie es ist, ob da noch Ängste da sind, ob noch irgendwelche Dinge da wären, die vielleicht offen stehen oder was so passieren würde. Und man hat auch noch gemeinsam gelacht, wo ich gesagt habe, hey, wenn du stirbst und du solltest wirklich eine Seele sein, kannst du mir irgendwie ein Zeichen geben, kannst du ein bisschen rum spooky spooky machen so? Und dann so, ja, mache ich. Weißt du, so ein bisschen. Einfach auch noch so, ja, viel einfach Zeit miteinander verbracht, gemeinsam gegessen und auch wenn nachher zum größten Teil dann nur noch schlafen da war, dass man gemeinsam trotzdem irgendwie, man war im gleichen Raum, weißt du?
Ja.
Es war im Wohnzimmer das Bett und man hat gemeinsam Fernsehen geguckt und es hat sich alles abgespielt in dem Raum, wo sozusagen die Person lag.
Ja, okay.
Ja.
Also so, du würdest sagen, so auch da sein.
auf jeden
also
Fall.
Also da sein, für den Sterbenden, aber auch da sein für die Menschen, die es auch noch betrifft, außer dich.
Genau, und dann nicht immer nur weinen, sondern offen und ehrlich sagen, wenn es hochkommt, ja, aber dann einfach das normale Leben, es gehört dann einfach mit dazu.
Ja.
Und normal dann das Leben weiterleben.
Ich werde nie vergessen, als das Verhältnis zu mir und meiner Mama wurde dann wieder besser, als meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die hatte bei uns, wir hatten ja zwei Stockwerke und oben konnte aber kein Pflegebett, wir hatten so ein schmales Treppenhaus.
Ich kenne ja das Haus.
Genau, und deshalb haben wir das dann quasi unten bei meiner Oma stand es im Wohnzimmer, quasi das Pflegebett von meiner Mama. Und das war für mich ein Albtraumtag. Ich war arbeiten morgens und ich wusste ja, meine Mutter lag ja auch im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Ich wusste ja, dass an dem Tag entlassen wurde. Ich wusste ja, dass es halt mit dem Pflegebett und ich wusste das alles. Und für mich war das eine furchtbare Vorstellung, nach Hause zu kommen. Und ich wusste gar nicht, wie sie dann drauf ist oder was das mit ihr macht. Und ich werde das nie vergessen. Meine Mutter war ja so eine Party-Else, die war ja immer am Feiern und war ja immer am Lachen. Also meine Mutter war ja immer gut gelaunt, gerade so mit ihren Freunden. Und ich werde das nie vergessen. Ich kam rein und ihre beste Freundin saß an ihrem Bett mit ihr, mit beidem Glas Sekt und haben da sich kaputt gelacht.
Ja.
Und fanden das total toll und haben da Sektchen getrunken zusammen. Ja. Und das hat mir aber so viel Last von meinen Schultern genommen, weil ich so erleichtert war und dachte so, und das tat mir total gut. Das war sicherlich auch Teil wieder des Verleugnens meiner Mutter, dass sie das einfach nicht wahrhaben wollte. Aber trotzdem war das irgendwie in dem Moment, war ich so erleichtert.
Ja.
So. Und dass auch da jemand da war. Auch dieses, ne? Was man aber auch sagen muss, viele sterbende Menschen möchten lieber allein sein, wenn sie sterben, in dem Moment. Also jetzt nicht die ganze Zeit, also wir reden jetzt davon wirklich, wenn man jetzt merkt, irgendwie so, es geht jetzt wirklich zu Ende, dass man auch als Angehöriger, bei mir war das auch so, ich habe geschlafen, meine Mutter gestorben, meine Mutter ist nachts um eins gestorben. Bei uns war es dann so, dass mein Onkel, also sie haben immer quasi wie so Nachtschichten gemacht, also es war immer jemand da bei meiner Mama quasi. Und mein Onkel war halt dann da und ich habe halt geschlafen und dann haben sie mich geweckt, um 1 Uhr nachts war das. Dass man sich auch als Angehöriger, der dann dabei ist oder eben nicht dabei war in dem Moment, sich keine Vorwürfe machen soll, weil viele Menschen nutzen den Moment, wenn sie alleine sind, um zu sterben. Tatsächlich, das ist so. So ist es in der Literatur beschrieben. Was man auch machen sollte in dem Rahmen ist, dass man versuchen sollte, selber loszulassen. Dass man selber versucht, dass man den anderen auch gehen lassen kann. Und dass man dem anderen das Gefühl gibt oder dem Menschen, der stirbt, das Gefühl gibt, es ist okay, wenn er geht. Es ist alles gemacht, es ist alles gesagt, man ist da, aber es ist auch okay, wenn du jetzt gehst, so dass man das vermittelt.
Deshalb, das war auch in dem Prozess, wo es dann wirklich soweit war und da kommen ja ab und zu mal ein Atmer, dann kommt mal eine Minute nichts mehr, dann kommt nochmal ein Atmer, haben wir auch gesagt, es ist total okay, dass du jetzt gehen kannst. Wir haben halt ganz viel geredet, weil es ist ja so, dass das, also der Hörsinn schellt als letztes ab.
Genau.
Also auch, wenn du schon tot bist oder so und du denkst vielleicht, der kriegt's nicht mehr mit, der hört trotzdem noch. Also es ist der letzte Sinn der Nacht. Es ist einfach mal ganz viel geredet und ganz viel da gewesen und ganz ruhig und
Das mit der Atmung ist auch so ein Thema, weil ja viele Menschen, die sterben, beim Atmen Probleme haben, ist, dass man das Atmen nochmal erleichtert. Das sind so Sachen wie den Körper nochmal ein bisschen hochlagern, vielleicht das Fenster aufmachen. Was man auch machen kann, ist so ein bisschen ruhige Musik anmachen vielleicht oder irgendeinen Duft, weil der Geruchs- und Geschmackssinn geht relativ schnell, muss man sagen. Aber auch das kann trotzdem nochmal irgendwie dazu beitragen, dass es dem Menschen, der stirbt, besser geht. Und was auch so ist, sind so sanfte, aber sehr sensible Berührungen, weil Menschen, auch der Tastsinn bleibt relativ lange erhalten. Das kann manchmal unangenehm sein für Menschen, die sterben. Aber dass man das Gefühl hat, man ist da, auch wenn derjenige vielleicht eingetrübt ist oder wie du sagst, im Delir ist. Weil die spüren das. Die kriegen das einfach mit.
Ja.
So, das sind so Sachen, die man als Angehöriger machen kann, wenn man einen Sterbenden begleitet. Dann gibt es ein Wort, das habe ich dann auch gelernt heute. Es gibt das Sterbefasten. Nennt man das. Das sind halt, wenn Menschen,
wenn die
so ein bisschen auch das Essen und das Trinken halt auch ablehnen, dass man auch dahingegen die jetzt nicht dazu bringt, jetzt, sie müssen aber was essen und was trinken, sondern das akzeptiert, dass die Menschen einfach, denke ich, aus dem Grund, weil sie einfach wirklich keinen Appetit mehr haben und einfach auch, weil es einfach auch tatsächlich so ist, dass sie halt auch damit dann ihren Sterbeprozess einfach auch in die Wege leiten möchten.
Ja.
Unterbewusst oder bewusst ist ja egal.
Und dann sind wir tot. Okay.
Ich komme wieder Wikipedia.
Okay, dann guck mal.
Heute ist Wikipedia-Tag? Ich weiß, Wikipedia, ja.
Ach, hat sich immer jemand bei dir beschwert, dass wir Wikipedia nutzen?
Nee. Der Tod ist das Ende des Lebens, beziehungsweise als biologischer Tod bei einem Lebewesen das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe. Der Übergang vom Leben zum Tod wird Sterben genannt. Der eingetretene Tod auch Exitus Letalis. Die griechische Bezeichnung lautet Thanatos, die lateinische Mors.
Okay. Ich habe mal geguckt, was die verschiedenen Religionen sagen, was nach dem Tod passiert.
Ja.
Und zwar, die JüdInnen glauben an ein Leben nach dem Tod. Darüber gibt es jedoch wenig Hinweise in der hebräischen Bibel. Erst in den späteren jüdischen Traditionen wird von einem Weiterleben gesprochen. Unter anderem gibt es darin die Vorstellung von einem Gericht. Am Ende der Zeit soll der Messias nach Jerusalem kommen und den Tempel wieder aufrichten. Deshalb lassen sich manche Jüdinnen in Jerusalem beerdigen. Bei den ChristInnen kennen die Vorstellung von der Auferstehung der Toten vom Judentum, denn Jesus war Jude. Nach dem christlichen Glaube soll er nach seinem Tod am Kreuz selbst auferstanden sein. ChristInnen glauben daran und feiern deshalb Ostern. Er wird wiederkommen, die Toten werden auferstehen. Gott wird über sie Gericht halten, wer fromm gelebt hat, wird das ewige Leben erhalten. Mhm. Die MuslimInnen glauben, dass sie nach ihrem Tod zu Gott kommen. Der Gedanke ist zentral und steht im Koran. Die Vorstellungen gehören zu den 6 Glaubensgrundsätzen. Mhm. Im Hinduismus und Buddhismus sind die Vorstellungen ähnlich. Es geht um Reinkarnationen. Das Leben ist nicht durch den Tod beschränkt. Es ist der Ort, Karma zu erwerben. Das sind gute oder schlechte Taten. Davon ist abhängig, als was oder wie man im nächsten Leben wiedergeboren wird. Genau. Wer sich spirituell angestrengt hat, der findet sich im Moksha-Hinduismus oder im Nirvana-Buddhismus und dort Erlösung. Mhm. Also bei den ganzen Religionen geht es irgendwie drum, es geht irgendwie weiter.
Ja, aber ist es nicht für dich auch irgendwie total belastend, wenn du hörst, dass es immer da vom jüngsten Gericht steht, dass man quasi da gerichtet wird, nachdem was man im Leben gemacht hat?
Deshalb glaube ich so an von diesen Religionsgeschichten, ich glaube ja dran, so jetzt kommt meine These, das habe ich mal gehört, dass wir, also ich glaube wirklich an Wiedergeburt, dass es mich schon mal gab. Mhm. Und ich glaube, es gibt irgendwelche Seelen, die bestimmte Erfahrungen machen müssen. Und die kommen immer wieder zurück auf die Erde. Und ich war schon mal eine Frau und ich war schon mal der Verbrecher und ich war schon mal der Arzt und ich war schon mal die Straßenhure. Und durch jeden Leben hast du die Erfahrung gemacht. Und irgendwann, wenn du alle Erfahrungen gemacht hast, dann bist du vollkommen und dann gehst du irgendwo hin und du brauchst nicht mehr leben. So stelle ich mir das vor.
Okay.
Und es gibt ja auch so, das würde ich mal machen, weißt du, so Hypnose, wo die dann die vorherigen Leben dich zurück nehmen können.
Du bist ein alter Biobürger,
Patrick. Ich weiß, aber an sowas könnte ich mir vorstellen, dass es, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich irgendwie im Himmel sitze oder
ja, nee, das ist ja auch christlich-katholisch.
Ich weiß, irgendwelche Glöckchen da sind. Nee.
Also ich muss ja sagen, ich finde ja alle Religionen Ballerscheiße. Also egal, was das ist. Alles, also ich meine, wenn es Leuten hilft, sollen sie von mir aus machen. Für mich ist das nichts. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass man einfach weg ist. Da sind wir wieder bei dem romantischen Gedanken und philosophischen Gedanken, dass es irgendwie weitergeht mit irgendwas.
Ja.
So, das ist, glaube ich, so. Dass, da bin ich, die Meinung teile ich mit dir.
Ja. Ich könnte mir das so vorstellen. Und irgendwann steigst du dann halt immer in eine Leiter, weißt du, wie so ein Lebenslauf. Du hast noch die Erfahrung und die Erfahrung und irgendwann bist du so vollkommen. Da gibt es auch ein Buch drüber über sowas und das fand ich, glaube ich, sehr spannend.
Gibt es bestimmt.
Sehr spannend.
Was ich in dem Rahmen über Tod gelesen hatte, was mich total begeistert hat, ist ein ganz banaler Satz und das ist wirklich so, das wirst du bestätigen können, weil du ja auch dabei warst, wenn jemand gestorben ist. Der Tod ist leise.
Hm.
Das ist er wirklich. Ich habe ja viele Menschen begleitet, auch Patienten, die dann gestorben sind. Natürlich ist er nicht immer leise, aber er ist meistens leise, weil viele Menschen denken ja auch oder haben ja auch die Angst, dass mit Tod und Sterben ja starke Schmerzen einhergehen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja auch eine Errungenschaft unserer Mediziner, dass wir mit Schmerzmitteln sehr gut umgehen können und sehr dosiert und sehr gut Schmerzen lindern können. Deshalb ist der Tod tatsächlich meistens leise. Dann habe ich, jetzt komme ich wieder bei meinen Fakten, mir mal beim Statistischen Bundesamt angeguckt, was die meisten Todesursachen 2020 waren. Rate mal, was ist denn das, was am meisten?
Ich würde sagen Herzkreislauf.
Ja, das sind 331.200 Menschen sind an Herzkreislauferkrankungen gestorben oder Störungen gestorben.
Zweite sind, glaube ich, Krebserkrankungen.
Genau, mit 231.300 Menschen sind an Krebs gestorben.
Das dritte Verkehrsunfälle?
Nee, das dritte sind Krankheiten des Atmungssystems.
Okay.
Und dann gibt's Vorläufeergebnisse von 2020. Da sind auch Covid-Diagnosen mit drin. Das fand ich auch interessant. Es sind 2020 36.291 Menschen an Covid gestorben.
Okay.
Davon waren 6.155 Begleiterkrankungen. Die sind aus anderem gestorben, hatten aber auch Covid. Ja, so habe ich es verstanden.
Ja.
Und 2020, schätzt mal, wie viele Menschen Suizid begangen haben?
2020? Mhm. Mehr als. Oh, schwer zu schätzen.
Ich finde es auch total schwer.
150.000?
8.565. wie gesagt, das ist noch unvollständig, ne? Aber ja, es sind nicht so viele.
150.000, was habe ich denn da gesagt?
Weiß ich nicht.
Krass. Okay, das war viel zu viel.
Ja.
Da, wenn du von 84 Millionen ausgehst, oder 85,
ja, aber es kommt tatsächlich nicht so, aber okay. es sind aber trotzdem 8.565 zu viel.
Ja.
Leider. Mhm. Weil auch da wissen wir ja, man kann ja Menschen sehr gut behandeln, die Suizidgedanken haben. Also auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Suizidgedanken habt oder wenn ihr depressiv seid, es gibt ganz tolle Hilfe für euch und ganz viele Anlaufstellen, ihr seid nicht alleine. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was sind denn diese Todesursachen? Da wird unter zwei unterteilt. Kannst du dir vorstellen, welche?
Na, primär und sekundär.
Naja.
Also durch eine Erkrankung oder durch außen verursacht?
Ja, also natürliche Todesursachen und nicht natürliche Todesursachen.
Okay.
Ja. Natürliche Todesursachen sind Krankheiten.
Hm.
Das sind natürliche. Und nicht natürliche Todesursachen sind?
Flugzeugabsturz.
Also Verletzungen.
Verletzungen.
Genau, also durch Verbrechen zum Beispiel, also durch Mord, ne, zum Beispiel. Ja, was noch?
Suizid.
Genau, und was noch? Noch eins. Das, aber habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Das
muss ich überlegen. Warte.
Ja. Also Suizid. Verletzungen, Suizid.
Und das, wenn du erschossen wirst.
Das ist auch eine Verletzung, Patrick.
Okay. Nee, ich weiß es nicht.
Vergiftungen.
Ah, ja, stimmt.
Mhm.
Ah, ja, wenn man sich vergiftet.
Ja. Das war so, fand ich ganz interessant. Auch ich habe auch wieder nochmal, Leute, macht meinen eigenen Podcast. Man lernt so viel, finde ich, nochmal dazu, wenn man sich so vorbereitet auf auch Themen, wo man eigentlich denkt, man weiß Bescheid.
Ja.
Finde ich so.
Ich habe noch was bei Tod.
Ja, bitteschön.
Und zwar habe ich gelesen, dass man, wenn man sich verbrennen lässt, man einen Diamant machen lassen kann und den dann tragen kann.
Ja.
Also aus seiner Asche ein Diamant.
Ja.
Und da ist meine Frage, würde ich von der Asche einer angehörigen Person Diamant tragen? Ich glaube nicht.
Ach, ich glaube, es hat schon was, glaube ich, da sind wir auch wieder bei der Romantik und bei der Philosophie, dass es was hat, wenn du denjenigen immer bei dir hast.
Ja, aber der ist sowieso immer bei mir, weil der war ein Teil von meinem Leben und hat mich beeinflusst. Weil wäre da nicht in mein Leben getreten, dann wäre ich jetzt nicht die Person, die ich jetzt bin. Von daher, jede Person, die mir begegnet, hat einen
Naja, das sowieso. Imprint. Aber ich kann das schon, also ich kann den Wunsch schon verstehen, Echt? Dass Menschen das, ist das in Deutschland erlaubt?
Ja, anscheinend.
Mhm, okay.
Keine Ahnung. Also,
ja, weil ja auch keine, darfst du auch keine Urne in Deutschland ins Wohnzimmer stellen.
Also, das war oft zumindest eine deutsche Sängerin von so einer Show, wie heißt das, wo die Voice Kids oder irgendwie sowas,
okay.
Und die ist mit 16 gestorben und dann haben die Eltern, die wollte das auch.
Haben sie es dann aber nicht in Deutschland machen lassen.
Ah, okay.
Das kann ja sein, weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich habe das nur gesehen und ich wusste nicht, dass es möglich ist, dass man aus Asche in Diamanten. Das
ist alles möglich. Dann sind wir jetzt beim Thema Trauer, Patrick.
Ja.
Jetzt hast du ja erzählt, dass du ja in deiner Familie auch und auch bei der Mama von der guten Freundin von dir das erlebt hast. Wie bist du denn persönlich mit Trauer umgegangen?
Also das allererste Mal mir ein Tod begegnet ist, war das mein Opa und es war halt bei uns auf dem Dorf. Und bei uns ist es so, da ist ja das ganze Dorf da und da wird der Sarg wird sozusagen von dem da gibt es halt so, wie nennt man das, wie so eine Gruft, wo die halt alle drin liegen eine Woche, wo man dann auch einen Schlüssel kriegt und man kann da hingehen.
In der Prosektur. Heißt es Prosektur?
Das heißt anders, ich habe den
das
Namen
Prosektur
vergessen.
Ist im Krankenhaus, das heißt, ui.
Das gibt's bei uns,
der
das ist auf dem Friedhof. Die heißt wie so eine Leichenhalle.
Nee, das ist die Leichenhalle, die heißt bei uns Leichenhalle.
Und die ist auf dem Friedhof und da liegen die halt drin, da kriegst du als Angehörigen einen Schlüssel und kannst da eine ganze
Aber kein
Woche
Deckel drauf, auf.
Genau, zu. Ist auf.
Ist auf,
ja.
Haben wir gesehen.
Genau, und dann kannst du reingehen.
Aber bei uns war das nicht, bei uns bei der Decke zu.
Genau, und da kannst du für eine Woche, kannst du da reingehen und kannst dann sozusagen
mal verabschieden.
Ja,
das ist eine Leiche, ja, da gibt's auch so ein Buch, was ich eintragen kann normalerweise.
Ja,
bei uns gab's das,
erinnern.
Bei uns gab's das, so ein Buch.
Mhm. Und dann bin ich halt hin und hab dann halt mich verabschiedet von jeweils Oma und Opa und dann ist es halt im Dorf riesengroß.
Aber der Deckel war auf, du hast sie quasi gesehen.
Ja.
Ah, okay.
Und dann wird der Deckel dann halt zugemacht an dem Tag, wo es passiert und die wird dann rausgetragen und es war halt so eine Situation, ich war super überfordert, das ganze Dorf stand dort, die ganzen Familien angehören und du gehst dann sozusagen in Zweierreihen hinter dem Sarg her bis zu dem, also letzten Platz, wo dann das Loch ist und ich konnte damit nicht umgehen, weißt du, was passiert ist? Ich habe dann angefangen zu lachen und ich musste mir das Lachen verkneifen, weil ich die Situation so überfordert war mit der Situation. Das ist immer ein Paratymer-Effekt, also wenn man sozusagen anstatt ganz doll zu weinen, plötzlich einfach um das Hirn zu schützen, dann ganz krass lacht oder wenn man sich auch richtig doll wehtut, anstatt zu, lacht man dann auch manchmal, um das einfach einfacher zu machen und habe ich wirklich nach unten geguckt und es war so unangenehm und war so komisch. Und das war das allererste Mal, wo ich damit auseinandergesetzt war Und ja, da habe ich mir dann echt das Lachen verknüpft und habe dann gesagt, hoffentlich sieht das niemand. Was denken die Leute? Und dann habe ich mich selber geschämt, dass ich so reagiert hatte und habe dann im Nachhinein rausgefunden, dass es eigentlich auch normal ist, so eine Bewältigung, so eine Schutzstrategie ist bei so einer Situation. Und ansonsten, wie ich damit umgegangen bin?
Bei der Trauer. Also wie die Trauer. Also wie war das für dich?
Viele Kerzen angemacht, Fotos aufgehangen, hängt auch hier immer noch von Menschen, die nicht mehr da sind. Mhm. Viel auch geredet. Bei uns gibt es ja immer sowas wie einen Leichenschmaus. Mhm. So bei uns im Dorf, wo dann alle zusammensitzen und dann saufen und irgendwelche lustigen Geschichten erzählen und so. Das finde ich immer so, ich mag dieses Wort nicht, so dieses rabiate Leichenschmaus. Mhm. Aber eigentlich ist es ganz schön, wenn man nochmal zusammenkommt und gar nicht so doll weint, sondern einfach an die schönen Dinge sich erinnert. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn ich sterben würde, ich würde nicht einen Leichenschmaus machen. Ich hätte auch irgendwie eine Leichenparty, so mit guter Musik und eher so die schönen Dinge nochmal so erinnern.
Ja.
Weißt du, so.
Ich würde mir auch wünschen, dass, wenn ich tot bin, dass man nicht weint oder dass man irgendwie mich betrauert, sondern dass man irgendwie mein Leben feiert.
Genau.
Und dass man eine Party macht und, und das feiert, dass ich da war. Das fände ich viel schöner.
Und bei mir wäre es auch kein Schwarz. Das will ich nicht. Ich muss komplett bunt sein.
Das ist ja auch so was, was total.
Ja.
Für mich auch gar nicht. Also, ging an mich auch nicht.
Ich bin ein bunter Hund und habe immer bunte Klamotten und deshalb bei meinem Tod sollen die auch bunt sich anziehen.
Ich bin damals, ich habe auch bei mir war das so, als meine Mama, das war ja eine unfassbar belastende Zeit. Und als meine Mama dann gestorben war, ist eine Riesenlast von meinen Schultern gefallen, als es dann so weit war. Also meine Mama wurde dann auch abgeholt. Ich war auch dabei, als sie abgeholt wurde, weil ich musste auch sehen, als sie abgeholt haben, dass sie in den Sarg gelegt haben und den Deckel drauf gemacht haben. Ich hätte es sonst nicht geglaubt. Ich musste, das war ganz schlimm.
Ja.
Das werde ich auch nie vergessen, den Anblick. Aber ich habe das sehen müssen, damit ich es glauben kann. So. Und dann war für mich so, dass ich war einfach nur froh, dass es vorbei war.
Hm.
So schlimm das ist. Und ich habe mir da auch Vorwürfe gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, die Deckenhöhe bei uns daheim, irgendwann ist 1,10 Meter hoch. So habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, ich lebe in der Box. Und das war weg.
Ja.
Und ich wurde da auch ganz oft kritisiert dafür, damals auch bei mir, von meiner Familie und von meiner Tante und so, dass ich halt, ich habe auch kein Schwarz getragen, weil ich das total dämlich finde, dass ich finde, das muss jeder selber entscheiden.
Ja.
Und das ist total okay, wenn man so seine Trauer irgendwie mitteilen möchte. Das machen ja viele, gerade auch so christlich-katholische, auch gerade wo wir herkommen, ist es ja irgendwie gang und gäbe. Ich hätte, für mich wäre das nie in Frage gekommen. Ich war auch 18 Jahre alt, ich meine. Mhm. Und ich werde das nie vergessen. Ich hatte, meine Mutter ist ja sonntags, also Samstag, Sonntag nach gestorben. Und ich hatte damals so eine Tradition, ich bin sonntags immer mit zwei Freunden von mir, mit einem Geschwisterpaar, immer ins Kino gegangen. Seit Jahren schon. Immer jeden Sonntag. Und das war ein Sonntag und ich, die haben mich dann, haben mal gefragt, was können sie machen? Und so, also ich wisst ihr was, lass uns bitte ins Kino gehen.
Ja.
Ich war froh, dass ich rausgehen wollte. Ich werde nie vergessen, ich habe The Beach geguckt, diesen Film. Den habe ich an dem Abend geguckt. Den habe ich an dem Abend geguckt.
Der Soundtrack auch.
Ja. Den habe ich an dem
Wasser geholt.
Genau,
bestimmt.
Ich halt auch. Aber den habe ich an dem Abend geguckt. Das werde ich nie vergessen. Ich habe den Abend geguckt. Das hat mir so sehr geholfen. Wir haben auch nicht drüber geredet. Die haben auch nicht gefragt, wie geht's dir? Sondern wir haben einen ganz normalen Sonntag verbracht, wie immer. Und dass diese Normalität und dieses nicht drüber reden müssen und sich mich nicht mit diesem Thema befassen müssen für den einen Abend, das fand ich total schön. Das war so meine Art, in dem Moment damit umzugehen. Und dann war bei mir dann immer so, mit meiner Trauer, dann ist bei mir eine Tür zugegangen. Weil ich glaube, wenn ich das so genommen hätte, wie das war, emotional auf mich, was da eigentlich gerade passiert ist, ich hätte das nicht überstanden. Ich hätte keine Ahnung, was gemacht. Da ging eine Tür zu und ging über Jahre, ging die immer ein bisschen auf, ein bisschen zu, ein bisschen auf, ein bisschen zu, damit ich das alles verarbeiten so nach und nach konnte, weil das so eine krasse Erfahrung war, die ich, wie gesagt, also hätte ich das ausgehalten, wenn das so.
Ja, es war bei mir auch so, bei diesem einen Prozess, wo ich mit dabei war, das habe ich sehr lange in die Box gepackt und es war dann einfach vorbei und es war anstrengend und war so okay und dann irgendwann habe ich dann gemerkt im Laufe, es passt, das Leben geht ja weiter und es kommen irgendwelche neuen Belastungen zu, habe ich doch gemerkt, dass es doch viel mit einem ausgemacht hat und viel passiert ist und ich dann irgendwann geht man da mal ran und macht diese Box auf und dann ist es auch gut, was man gemacht hat. Aber man schiebt es erstmal weg, das war bei mir genauso.
Und ich habe dann auch ja lange Jahre noch bei uns im Haus gelebt und ich konnte mir auch nie vorstellen, guck mal, meine Mama ist gestorben, da war ich 18, ich bin ausgezogen mit 28. Ich habe noch 10 Jahre in dem Haus gewohnt und ich hätte mir nie vorstellen können, aus diesem Haus auszuziehen, weil meine Mama einfach da war.
Ja.
Das war einfach, ich hing da einfach dran. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so okay, ich musste dann auch irgendwie renovieren, habe dann eine neue Küche gekauft und habe irgendwie alles saniert und einen neuen Boden und keine Ahnung was, alles neu gemacht. Und als ich alles neu gemacht hatte,
dann bist du
war meine Mama gar nicht mehr da. Das war einfach nicht mehr meine Mama, die dann da war. Und dann bin ich gegangen.
Ja.
So. Und dann habe ich so, meine Oma war dann auch gestorben und ich war ganz allein in dem Haus und habe irgendwann so gedacht, so, wir haben es dann auch verkauft, weil das war so die Frage, wollen wir das vermieten oder verkaufen? Und ich habe sofort gesagt, mein Papa hat mich halt gefragt, ne, wie ist das für dich? Willst du das irgendwie, ne, behalten oder so? Oder wollen wir das behalten? Ich so, nee, ich will damit abschließen. Ich musste diesen Punkt für mich so machen, dass ich das einfach, dass wir es verkauft haben und ich auch gar nicht auf die Idee komme, da irgendwann wieder hinzuziehen oder so, dass das Haus einfach weg ist und so. Das hat mir auch geholfen in meinem Trauerprozess über all diese Jahre. Das war so krass. Und ich fand dann auch interessant, wie mal wir zurückkommen auf diese Doku mit Pauline, wie dann, Pauline ist dann irgendwann gestorben, ist relativ schnell. Also das Mädchen war, glaube ich, insgesamt 4 Monate krank. Dadurch, dass das im Hirn war, musste die auch ganz hoch dosiert Cortison bekommen. Ja, dann war die so aufgeschwemmt. Und dann nachher konnte die durch diesen Hirntumor konnte die auch nicht mehr laufen. Also erstmal konnte sie gar nicht mehr, erstmal konnte sie nicht mehr laufen, dann konnte sie nicht mehr richtig sitzen. Dann hat sie nachher auch viel gelegen und so. Und dann hast du auch bei Pauline gesehen, wie fortgeschritten das Stadium war mit dem Krebs, desto ruhiger wurde die auch. Es war dann zwischendrin ganz schlimm, weil das Cortison ist doch so wesensverändernd. Also jetzt, die war da ganz aggressiv und hat ganz viel gestritten und war hat rumgeschrien. Es war ganz, also die Mutter hat auch gesagt, das ist gar nicht mehr mein Kind. So, ich erkenne die gar nicht mehr wieder. Und aber dann war dann auch so bei der Familie so, als dann Pauline gestorben ist, ist zum Beispiel die Schwester mit ihr mal geredet. Hat immer erzählt, was Pauline aus dem Himmel gesagt hat, also was, dass er Gott sucht und das war so, da ist das Mädchen damit umgegangen. Die Mama hat eine Trauerbegleitung gebraucht, dass ich wusste das gar nicht, dass es gibt
Trauerbegleiter und Sterbebegleiter.
Die Sterbebegleiter, das wusste ich. Ja. Aber Trauerbegleiter, die dich dann quasi danach begleiten, die hat das ganz oft gebraucht, weil die konnte damit gar nicht abschließen so richtig. Die hat erstmal, die waren auch alle erleichtert, weil das halt natürlich auch eine harte Zeit für die war, weil die auch gepflegt werden musste und die hat sich am Schluss immer verschluckt und das war dann auch, also es war ganz dramatisch, muss man sagen. Sie ist auch dann nachher im Endeffekt so gestorben. Sie hat sich so verschluckt, dass sie quasi den Notarzt rufen mussten und der Notarzt hat dann gesagt, okay, wir können das Kind jetzt mitnehmen und die wollten auf gar keinen Fall, dass das Kind im Krankenhaus stirbt. Das, wo wir wieder im Thema wären, ne? Wo wollen die Leute sterben? Und dann hat der Notarzt gesagt, wir können sie jetzt nochmal tief absaugen im Krankenhaus und das ist aber auch nur einfach lebensverlängernd, weil man hat ja auch einfach gesehen, das Mädchen ist einfach todkrank. Und dann haben sie das abgelehnt, die Eltern, als ich die Doku gesehen habe, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist als Eltern, wenn du so ein kleines Kind hast, die waren in unserem Alter, die Eltern.
Ja.
Wenn du so eine Entscheidung treffen musst und sagen würdest, nee, wir machen das immer, wir nehmen das Kind jetzt mit ins Schlafzimmer, sie haben sich alle ins Bett zusammengelegt mit der Schwester und die Eltern und dann ist das Kind dann gestorben in der Nacht. Wenn man sich das vorstellt. Und die Mama ist zum Trauerbegleitung gegangen und der Papa hat so gemacht, oh, ich mache jetzt wieder Sport, ich habe wieder mehr Zeit für mich. Der war so ganz so, der ist so in die Aktivität gegangen und so. Und die Mutter hat sich dann immer so gewünscht, dass sie das auch so könnte, dieses Machen. Und ich fand das einfach interessant, dass man einfach auch in der Familie gesehen hat, wie unterschiedlich die Menschen auch trauern. Und ich will halt auch sagen, dass es ganz wichtig ist, dass jeder auf seine eigene Art trauert. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Jeder macht das so, wie er möchte. Und wenn man schwarz tragen will, soll man das machen. Wenn man irgendwie weinen will, soll man weinen. Ich zum Beispiel, ich habe so viel geweint in der Zeit. Ich konnte gar nicht mehr weinen. Es waren keine Tränen mehr übrig. Ich habe alles beweint. Es war irgendwie vorbei. Ich konnte das auch gar nicht mehr.
Ja.
Es ist eine Erfahrung im Leben, die sehr einschneidend ist, muss man einfach sagen. Fall. Die einen da beschäftigt.
Ja.
Dann habe ich noch am Schluss, will ich noch mal sagen, oder wollte ich nochmal drüber reden, mit der dich fragen, wie das mit, du hast vorhin ja schon ein bisschen erzählt von deinen Großeltern, die jetzt gestorben sind, Bestattungen. Das ist ja auch so ein Thema. Es gibt ja die verschiedensten Formen, ne? Was wären so deine Idee, willst du denn beerdigt sein? Oder willst du überhaupt beerdigt sein? Oder?
Also, es ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das heißt Capsula Mundi. Und zwar.
Das hört sich sehr spektakulär an.
Genau. Und zwar, zum Mond? Nee. Und zwar wirst du in der Embryonalstellung ganz nackt in so eine Kapsel reingemacht. Die Kapsel sind Nährstoffe und es ist biodegradable. Nährstoffe und darauf wird ein Baum gepflanzt. Und diese Kapsel und dein Körper sind sozusagen der Nährstoff für diesen Baum. Und es gibt sozusagen anstatt einen Friedhof, wo ja ganz viel Fläche weggeht und ganz viel, auch die Gifte und weißt du, mit den ganzen Klamotten, die da drin sind, ist ja auch nicht alles gut für den Boden. Bist du da halt ganz natürlich, sozusagen wirst du beerdigt in dieser Kapsel und dein Body und das, die Nährstoffe in dieser Kapsel drin sind die Nährstoffe für den Baum und auf dir wächst dann ein Baum. Und dann gibt es anstatt einen Friedhof, gibt einen Wald der Erinnerung, dass sozusagen du weißt, oh, guck mal, das ist Patricks
Baum.
Das ist Patricks Baum. Das wäre für mich das Allerschönste. Ich weiß, das ist in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt.
Wo macht man das?
Müsst ihr mal googeln. Ich kann auch mal einen Link dazu finden. Das heißt Capsula Mundi. Das ist auch ich glaube in Italien und sonst wo, da ist es schon erlaubt.
Ja.
Und das wäre für mich ganz schön, weil, weißt du, so ein Friedhof, eher, stell dir mal vor, du machst einen Waldspaziergang und du begegnest dann dein, und du weißt, deine Mutter irgendwie ist ein Baum, anstatt ja. irgendwo ein Platz auf einem Friedhof.
Ja, ja.
Das ist, macht für mich so viel mehr Sinn und so ja. viel mehr Leben. Und das wäre mein größter Wunsch. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht klar. Vielleicht wird es umgeändert in 50 Jahren, ja. wenn ich tot bin. Mhm. 50 Jahren, ja.
Das ja, ist okay. sehr
88
alt.
Ist ein gutes Alter.
Gutes Alter, ja.
Vielleicht wird es dann geändert, aber ansonsten, ich glaube, ich würde nicht verbrannt werden wollen. Mhm. Ich weiß nicht, wegen dem Feuer, dann würde ich gerne lieber, also auf den Friedhof, und dann würde ich aber auch nicht so blöder Grabstein und so Scheiß würde ich nicht wollen, einfach auch irgendwo Friedhof und dann irgendwie so anonym, da steht da irgendwo so eine kleine Platte, da steht mein Name, und mir wäre es halt auch wichtig, dass es vielleicht in Berlin wäre. Ich will nicht in Schwarzwald, weil hier ist meine Familie, hier sind die Freunde, die weltweit kommen, hier sind die Menschen, die mich besuchen können, weißt du?
Ja.
Wer kommt denn zu mir aufs Dorf?
Ja, keiner.
Siehst du? Weißt du? Von daher, das wäre mir jetzt wichtig, wenn ich tot wäre. Bei dir?
Ich würde mich verbrennen lassen wollen, tatsächlich.
Okay.
Und weil für mich Feuer immer nichts Negatives bedeutet. Ich fände es schön, wenn man irgendwo in so einem Wald, wo dann die, weißt du, wenn dann die Urne irgendwo im Wald ist, wo dann, es gibt ja, also, wie nennt man es, Friedwald, wo die Urnen einfach irgendwo hingemacht werden, und dann gibt es an den Bäumen gibt's dann kleine, so eine kleine Plakette, wo dann mein Name draufstehen würde. Okay. So was, ist ja im Prinzip so ähnlich mit den Bäumen. Ich glaube, geht in die gleiche Richtung. Mhm. Es muss jetzt keine Kapsel sein, wo mir ein Baum aus dem Arsch wächst, aber also so würde ich mir das vorstellen. Und ich möchte auch in Berlin beerdigt sein, weil Berlin ist meine Heimat geworden. Und das finde ich halt schon. Und bei meiner Mama war es so, dass die ist auch verbrannt worden. Wir hatten so ein Familiengrab auf dem Friedhof bei uns. Und dann diese Beerdigung an sich aber, das war für mich so, da hatte ich große Angst davor. Meine Mutter war ja sehr begehrt und sehr beliebt bei uns im Dorf. Die wurde da geboren in dem Dorf, die ist da gestorben, die kannte jeden einzelnen Menschen da, die hat auch im Dorf gearbeitet, also das war schon. Und der Beerdigungstag, wir, wie gesagt, katholisch aufgewachsen, und wir haben eine ganz große, schöne Kirche bei uns im Dorf, die ist ganz bekannt. Und ich kam dahin und ich war überwältigt. Die Menschen in dieser Kirche haben in 4 Reihen hinten gestanden. Die ganze Kirche war voller Leute. Mhm. Das war unfassbar. Ich hatte ehemalige Grundschullehrer, ich hatte Mitschüler aus der Grundschule, früher, die ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, die waren da zur Beerdigung. Meine ganzen Lehrer aus der Krankenpflegeschule, es waren Leute da, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Es war Wahnsinn. Und von daher war dieser Tag dieser Beerdigung eigentlich ein schöner Tag für mich. Weil das war so, ich fand das so toll, dass so viele Menschen meine Mutter so gefeiert haben wie ich.
Ja.
Und das fand ich schön. Das war ein schöner Tag, obwohl ich da so Angst hatte davor, vor der Beerdigung an sich und so. Und dann, sie wurde auch verbrannt, und dann gab es 14 Tage danach, gab es nochmal so eine Urnenbeisetzung am Grab, Familiengrab. Und mittlerweile ist aber auch nur so eine, was ich aber gut finde, der Grabstein kam dann weg, und die haben das mittlerweile nur so Platten im Boden, wo dann quasi
die waren eine Wiese,
mit deiner Mama besucht. Genau. Und so ist es ja mittlerweile. Und aber ich muss aber auch sagen, für mich war der Friedhof nie ein Ort, wo ich hingehen musste. Ich war da, ich habe das nie gebraucht. Für mich, wie du vorhin schon erwähnt hattest, für mich, meine Mama ist überall, wo ich bin.
Ja.
Ich brauche keinen Friedhof, wo ich hingehen muss, um die Platte zu gucken oder keine Ahnung. Das brauche ich nie. Ich war in all den Jahren im Friedhof vielleicht 4-5 Mal.
Also es gehört mit dazu jetzt bei uns im Schwarzwald, dass wir dann halt irgendwie nach Weihnachten kurz zu Oma und Opa gehen und so. Und ich glaube, es ist halt eine andere Generation.
Meinen Eltern
ist es total wichtig, dass da noch ein Grabstein ist und dass da ein Blumenbeet schön ist. Und das ist ja wirklich so auf dem Dorf, dass geguckt wird, oh, die haben das Grab nicht schön gemacht und die haben jetzt die Pflanzen und da sind so. Und wo ich dann so
total
denke,
schräg.
Andere Generation finde ich schräg. Deshalb wäre mir so ein Wald, wäre mir am liebsten.
Ja, wir auch.
Eins habe ich noch.
Ja.
Und zwar ist es so ein bisschen eigentlich fürs Leben, was ich so sagen möchte. Und die haben Menschen, die kurz vorm Tod stehen, gefragt, was sie vielleicht anders machen würden in ihrem Leben.
Ja.
Und da gibt es so ein paar Fragen oder beziehungsweise ein paar Antworten, die gesagt haben. Und ich fand es ganz schön zu lesen, weil ich glaube, das muss man sich manchmal bewusst machen, weil oftmals sind wir so in unserem Alltag drin und wir funktionieren irgendwie noch, dass uns das gar nicht bewusst ist. Und ich möchte jetzt mal vorstellen euch, was die gesagt haben. Die eine hat gesagt, ich habe mir meine Träume nicht erfüllt. Und sie sagt, viele haben große Träume und arbeiten dann nur und kümmern sich nur, um irgendwie sich selbst zu versorgen und vergessen ganz, ihre Träume nicht zu machen. Die würden das ändern. Dann sagen sie, ich habe meine Liebe nicht weitergegeben. Und sie sagen, die Zuneigung zu anderen Menschen, das zu sagen, ich hab dich lieb, ich hab dich gerne, sie wünschten, sie hätten das mehr gemacht im Leben und hätte den Menschen einfach gesagt, hey, ich mag dich.
Ja.
Also, was sie auch gesagt haben, ich habe nicht vergeben, dass Menschen, mit denen sie gestritten haben, dass sie den einfach irgendwann vergeben haben und diesen Groll nicht mit sich ins Grab nehmen wollen. Auch wenn das Freundschaften waren oder wenn es ganz Schlimmes war, das haben die alle gesagt oder ganz viele haben gesagt, nee, ich wünschte, ich hätte den Menschen vergeben, hätte es denen nochmal gesagt.
Mhm.
Dann haben viele gesagt, sie wünschten, sie hätten den Mut gehabt, ihr eigenes Leben zu leben. Mhm. Viele haben halt ein Leben von anderen gelebt.
Ja.
Dann sagen ganz, ganz viele, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Mhm.
Und es sagen viele, ich wünschte, sie hätten den Mut gehabt, die Gefühle auszudrücken. Machen auch viele nicht.
Mhm.
Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten, gerade wenn …
Wenn man älter wird.
Wenn man älter wird.
Mhm.
Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
Mhm.
Und das waren so die meisten.
Ja, was schön, ja, aber es ist ja auch richtig so.
Und das ist
ja,
nun mal so,
ist ja auch so. Es ist ja genau das, ist es ja auch.
Genau. Und das ist nun mal, glaube ich, so wichtig zu sagen, dass halt ganz viele, ich habe da auch diesen Artikel gelesen, dass die gesagt haben, die Aktionen auch, wo sie, wenn sie sich auf ihr Leben zurückkonzentrieren, wo irgendetwas schiefgegangen ist, wo es ihnen scheiße ging, wo sie vielleicht einen neuen Job hatten, in eine neue Stadt gezogen sind, wo sie vielleicht vor einer Herausforderung standen, das sind die Sachen, an die sie sich zurückerinnern und wo sie jetzt so denken, das hat mein Leben lebenswert gemacht. Mhm. Die 20 Jahre, die ich im selben Job war und meine blöde Alltagsroutine war, ich nicht reisen war und einfach nur gerackert habe, um mir irgendein scheiß iPhone oder irgendwas zu kaufen, auf das gucke ich nicht zurück, auf die Momente mit Menschen, die Reisen mit Menschen und die verrückten Dinge, da gucken sie drauf zurück und das hätten sie sollen mehr machen.
Mhm.
Und das fand ich ganz schön nochmal, dass uns das allen bewusst wird, einfach dann auch wenn schwierige Phasen sind und man daraus lernt, dass das die Phasen sind, wo wir dann halt später vielleicht zurückgucken.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja,
finde ich
auch.
Boah, jetzt haben wir aber eine lange Folge gemacht.
Ja, ne? Aber das Ding ist auch.
Aber ich fand auch, ich habe mir erst überlegt, ob, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir erst überlegt, ob wir daraus 3 Folgen machen sollen, weil es schon ist ein Riesenthema. Aber ich fand am Ende jetzt auch gut, dass wir es gemacht haben, weil es gehört ja alles so zusammen.
Ja. Es gibt einen Anfang und ein Ende.
Genau.
Und so gibt es in der Folge auch.
Genau. Und das finde ich halt gut, dass es auch so einen Abschluss hat und dass man irgendwie so, das war so eine kleine Reise, oder?
Ja, ich fand das auch gut.
Eine Reise durch den Tod.
Ja. Jetzt müssten wir theoretisch auch noch irgendwie eine Geburtsreise machen.
Oh, jetzt mal, da bin ich jetzt erstmal raus.
Geburt.
Da bin ich erstmal raus.
Nee, das reicht erstmal.
Ja.
Ja, ich wollte nur mal kurz sagen, es war super schön, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Mhm.
Fand also ich auch. So als mein, es hört sich ein bisschen krass an, dass es schön war, aber es ist einfach.
Ja, aber es gehört ja zum, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja. Und warum nicht drüber reden? Und ich finde auch schön, und das fand ich jetzt auch nochmal, das, was ich auch von dir auch noch nicht wusste jetzt, und das, aber dass wir auch beide unsere Erfahrungen geteilt haben, weil wir es ja schon erlebt haben. Ja. Es gibt bestimmt viele Menschen, die es zum Glück noch nicht erleben mussten.
Ja.
Und die es aber irgendwann erleben werden. Und ich glaube, dass man nimmt ja auch was mit.
Ja. Auf jeden Fall.
Wir teilen ja unsere Erfahrungen mit euch.
Nee, und ich habe auch nochmal viel über dich gelernt und unsere HörerInnen werden jetzt sicherlich auch Momente haben und werden was mitnehmen können und das wollten wir ja mit dieser Folge erreichen.
Ja.
Hey, und es gab die letzten 2 Wochen keine Folge, dann kann es jetzt auch mal eine …
Finde ich auch, eine 2-Stunden-Folge
werden.
Ich werde euch in die Shownotes nochmal die Dokumentation reinmachen, Pauline, der Tod und das Leben. Es ist ein schweres Thema und es ist wirklich auch manchmal traurig, aber es ist wirklich auch interessant zu sehen, was da eigentlich passiert und was da in den Familien und was Sterben eigentlich heißt und was es mit den Menschen macht und auch mit den Freunden macht und was mit den … Also es ist, ich fand es super interessant, kann man sich mal angucken, wenn man Muße hat. Ich fand es super schön. Mein Fazit ist, das ist mir wieder so bewusst geworden. Es ist immer so sehr banal. Man hört es ja überall. Das sind so Floskeln, die man, finde ich, oder man nimmt sie als Floskeln wahr, dass man im Hier und Jetzt ist. Und das können nämlich viele Menschen nicht oder nur schwer, dass man im Hier und Jetzt ist und im Hier und Jetzt glücklich ist und dass man wirklich jeden Tag so lebt, als wäre es der Letzte. Man hört es so oft und denkt so, aber es ist wirklich so, weil man ist so schnell nicht mehr da und das Leben ist so schnell vorbei. Und dass man es einfach genießt und dass man auch dass man wertschätzt, was man hat. Und dass man das als nicht selbstverständlich ansieht, was man auch Freundschaften und was man im Leben erreicht hat. Und dass man das wirklich schätzt und dass man mit den kleinen Dingen im Leben glücklich ist. Dass man nicht immer nur das große Ganze und ich muss mehr Geld, größeres Haus, größeres Auto, besseren Job, sondern einfach, dass man heute und jetzt mit den kleinen Sachen glücklich ist.
Ich glaube, es ist einfach Bewusstsein.
Mhm.
Also im Hier, im Jetzt-Leben, das heißt mal bewusst, wenn ihr jetzt vielleicht euch etwas zu essen macht, esst mal ganz bewusst und genießt einfach mal jetzt bewusst zu essen, zu schmecken, zu riechen, mal richtig da zu sein, mal nicht irgendwo nebenher eine scheiß Serie gucken oder sich abzulenken, außer ihr habt uns auf dem Ohr, das ist erlaubt, aber mal bewusst zu essen oder bewusst S-Bahn fahren, weil das ist jetzt der Moment. Be here.
Bist du jetzt von Essen auf S-Bahn fahren gekommen, Patrick?
Ja, toll. Der war gut, gell?
Der war
das super. War die Schaltjede-Überleitung.
Das war eine Hardcore-Überleitung, Patrick.
Ja,
toll, toll. Na, dann war's das für heute, liebe Leute.
Ja, ihr könnt uns, na klar, folgen.
Das reimt sich. Das kann mein nächster Ding sein. Das war's für heute, liebe Leute.
Ja, der war gut. Und jetzt kommen wir erst drauf.
Ja.
Ihr könnt uns folgen, @stadtlandschwul.
Bla, bla.
Ihr könnt uns folgen, @paarout, @fkfbln. Facebook, Instagram. Immer noch, kann ich nur sagen, hinterlasst uns ein Like, followt us auf euren Kanälen, das hilft
vielleicht
uns.
Müssen wir einfach den Leuten nicht folgen und nicht machen, vielleicht machen sie es dann.
Ja, aber ich habe so viele Menschen, die uns hören und ich sage, folgst du uns? Und die so, nee. Und ich sage, abonnier doch mal, weil das hilft uns. Weil man kann nämlich auch Podcast hören.
Wenn sie keinen Bock drauf haben, dann ist ja auch in Ordnung.
Ja, aber die hören uns ja immer, da kannst du ja auf Abo, sie, das ist ja kein Ding.
Sehen. Ach so, meinst du den Podcast, ach so meinst du, okay.
Weißt du?
Ja, oh ja. Kostet ja nichts.
Kostet ja nichts.
Nee.
Uns bringt's was. Gut.
Naja, Patrick, das war schön heute mit dir. Dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Entschuldigung. Dann schaltet auch in 2 Wochen wieder ein. Hoffentlich, wenn wir nicht wieder beide krank sind.
Ja, wir werden jetzt, ich habe genug für diesen Winter.
Ich auch. Dann, genau. Also, schaltet auch nächste Woche.
Nee.
Schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn das heißt
Stadt, Land, Schwul. Tschüss.
Der Podcast. Stadt, Land, Schwul. Shoot.